Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombertobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht reingehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Wollen wir kurz unser Intro machen, Tobi? Bist du bereit?
Ja.
Wir laufen wieder, Tobi.
Endlich.
Wie geht's dir?
Ich versuche nicht müde zu sein.
Was heißt denn versuchen?
Man ist immer so ein bisschen müde, aber ich versuche...
Man ist immer so ein bisschen müde, ist sehr gut, ja.
...dagegen anzukämpfen. Ja, außerdem würde ich schon so oft jetzt in letzter Zeit angesprochen, ja, müde wie immer, ne? Ja, und das ist so, das bleibt hängen. Das
die Fans sprechen dich auf der Straße an.
Fans,
an,
ja. Ja. Voll.
Aber wir haben einen Gast.
Ja, ein Stück es uns kurz Frankfurter machen. Hip-Hop-Legende.
Definitiv. Fast schon ein Stück
Geschichte, meine ich. Entschuldigung.
Frankfurter
eine Hip-Hop-Legende der Frankfurter Hip-Hop-Geschichte, so rum.
Jetzt hast du es hingekriegt, ja. Yes. Hast ja quasi schon mir vorweggenommen und vorgestellt. Kratz ist hier, man sagt, vom Nordmassiv.
Ja.
So kann man es sagen, oder?
Ja, aber Gude erstmal, wo es geht,
ja. Ja, klar, gut. Gude sagt man auch,
stimmt. Aber das stimmt, vom Nordmassiv.
Vom Nordmassiv sagt man so, ja. Ne?
Wir sind aber auch im Nordmassiv manchmal. Aber das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Dazu kommen wir noch.
Lass uns doch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz ist, ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Wenn du es schaffst, grob zusammenzufassen, was ist das Nordmassiv, beziehungsweise was ist der Begriff für mich? Weil ich mache das manchmal ganz gerne und versuche so ein bisschen die Gästinnen und Gäste so zu introducen. Ja, wir sind ja hier mit unseren Anglizismen sehr, sehr... also ich muss ja sagen, für mich habt, ich sage jetzt einfach mal ihr, weil es ist ja schon eine bisschen größere Gruppierung am Ende.
Das sind schon ein paar Leute. Ja.
Genau. Finde ich, habt ihr so ein bisschen diese ganzen, wie man damals oder auch noch heute sagt, so diese Hip-Hop-Elemente schon vereint. Ne? Also,
das war die Grundidee, exakt.
Genau.
Ja, also das war original, deswegen am Anfang... Ja, da merkt man auch so ein bisschen die mittelstandsintellektuellen Brainchild-Attitüde. Ja, aber das Hip-Hop-Kulturkollektiv. Ne? Aber das drückt genau das aus, was du meinst. Five Elements und alles. Ja,
ja, genau.
DJing, MCing, Writing, Breakdancing und Beatbox. Wobei Breakdancing bei uns nichts war, aber wir haben alle natürlich Mitte der 80er, Anfang der 80er, ne? 83, 84, haben wir fast alle damals angefangen, Hip-Hop zu hören. Und deswegen und dann haben wir natürlich gebreakt als erstes.
Habt ihr wirklich auch?
Ja, ich meine, da waren wir 10, 13. Je nachdem, wer von uns, wen du fragst. Ne? Wir sind ja alle ein bisschen auseinander, ein paar Jahre.
Ja.
Also das schon, aber als Kiddies halt. Jetzt nicht irgendwie dann später, jetzt in der Zeit, wo wir als Nordmassiv aktiv waren. Ne?
Aber es hat so ein bisschen damit angefangen. Hip-Hop hören und irgendwie...
Hip-Hop hören, ja, aber mir war es einer meiner größeren Brüder, hat gebreakt mit ein paar Leuten, auch mit dem Selim, der ist hier so ein bisschen bekannt, war einer von den besten Breakern hier. Und mein Bruder ist 5 Jahre älter, ich 19, hab das auch gemacht, hab die Platten gehört, mein Bruder dann irgendwann aufgehört und so, ich die Platten behalten, immer noch Planet Rock und den ganzen Scheiß gehört, ja, aber halt als Vorstadtkid keinen Bezug gehabt, der zur Szene wie jetzt Meister H und so, ne, oder Fuego, die halt dann auch einfach da einen ganz anderen Bezug zu hatten, weil in ihrer Umgebung das viel mehr stattgefunden hat. Naja, und dann 88 dann wieder mal draufgekommen, komplett, ne? So mit 14 dann halt so gespreadet, erst Punk und so Shit gehört, geskatet und dann auch halt auf Hip-Hop wieder gestoßen, auf das ganze Zeug. Und vor allem EPMD hat mich dann, ich habe EPMD die Platte gekauft, die erste, und das danach war es zu spät. Davor habe ich auch schon andere Sachen noch gehört, aber auch Hip-Hop und Eric B und Rakim und so, aber EPMD,
das war
für mich so wirklich, okay. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist der Funk. Das wusste ich damals ja noch nicht, ne? Aber jetzt weiß ich es und das hat mich da reingezogen.
Aber es hat dann schon richtig früh angefangen. Also wenn du redest jetzt von den 80ern.
80ern,
nicht
ja,
mal
klar.
Von den 90ern, ne? wo viele dann sagen, okay, ja, da bin ich zu Hip-Hop gekommen und so weiter. Aber das war ja schon dann wirklich ja...
Ich bin ja auch schon älter, ja.
So. Ja gut, aber wir hatten ja schon ein paar Gäste hier, wo man dann einfach dann sagen muss, auch der Zugang zu der Musik war ja damals schwierig überhaupt, weil es dann... aus den USA rübergeschwappt ist, aber es war nicht so einfach, die Musik zu hören. Wie war das bei dir? Also durch deinen Bruder, der kam
ja, schon. Ja, dadurch
so.
Hatte ich die Platten, ne? Ja. Dadurch hatte ich halt die,
also du
die
hast ganzen Zugang schon zu Hause.
Breakdance-Platten, ne? Break Machine, Buffalo Girls und all das ganze Zeug, ne? Was die Leute gehört haben. Und auch schon meine ersten P-Funk-Platten wusste ich nicht, ne? Parliament, George Clinton, Computer Games, wo Atomic Dog drauf ist, was dann Snoop Dogg dann groß gemacht hat und so weiter und so fort, ne? So, aber ich hatte keine Ahnung, weißt du, ich hatte keine Ahnung, Vorstadt-Kid, so, ja, dann hatte die Platten, hab das gehört, so, und dann so mit durch Skaten rausgehen, andere Musik hören, ja, mit 13, 14 fängst du dann halt an wieder, ja, so, okay, jetzt entdecke ich selbst das alles mal, ja, und dann war da Hip-Hop auf einmal dabei und dann hatte ich diese Verbindung halt irgendwie schon, ja, und das war auch für mich dann völlig normal, deswegen so Leute rappen zu hören und so, ich kann mich auch erinnern, ja, also, das ist mir jetzt vor ein paar Tagen erst aufgefallen, so Rapper's Delight im Fernsehen bei irgendwelchen Shows oder so, ne? Das, also, ja, das war jetzt, keine Ahnung, das war schon bestimmt als Kind ein Erlebnis, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es ein Erlebnis war, es war für mich dann irgendwie normal, dass Leute rappen. Irgendwie.
Ich habe, bevor du gekommen bist, mit Tobi, ganz kurz hatten wir so ein kleines Gespräch, wo ich ihn gefragt habe, so, ist dir mal aufgefallen, dass, und das ist ja für uns auf jeden Fall, nee, ich muss, doch, es ist oldschool, dass das wieder einzieht, gerade ins aktuelle Zeitgeschehen, dass ich glaube, es ist sogar Aldi, einen Werbespot hat, bei dem einfach Today It Was A Good Day von Ice Cube läuft.
Ja. Ich habe nur das gehört, ich weiß, es ist aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Ice Cube Track ist oder
Alte Brothers. Ja,
okay, ist sogar, genau, ich habe das nur am Rande gehört, nicht so, Alter, was eine Zeit.
Die ja, genau, aber es ist geil, dass jetzt wieder da ist, so. Also, ist schon ein bisschen verrückt auf jeden Fall, aber andere würden jetzt sagen so, wow, das klingt aber gut, ist das neu? Weißt du, so?
Ist immer ja, sehr gut, witzig. Das ist, wir haben ja schon gesagt, das ist eine ganz andere Zeit gewesen.
Ja.
Und das sind ja wirklich, da spricht man wirklich von den Anfängen. Und ich bin jetzt nicht so bewandert, aber wann ging es denn in den USA los? Mit wie Hip-Hop?
Naja, musst du gucken, das sind schon so 77, 78 waren schon die ersten Vorläufer und die Sachen. Das, was wir dann als Hip-Hop wahrnehmen, ne? Diese ganze Kultur mit Breakdance und Graffiti, ja. Das ist dann mit dieser Musik, die in den Clubs schon Ende der 70er war und auf den Blockpartys dann zusammengekommen zu Hip-Hop Anfang der 80er. Ja, da will ich jetzt hier nicht sagen, ob es 80, 81 oder so war, aber das ist schon, also das ist schon, 80 gab es schon Hip-Hop. Ne?
Genau, aber wenn du sagst, Mitte der 80er warst du durch deinen Bruder schon da drinne.
Naja gut, aber das wisst ihr, da gab es die Breakdance-Welt, das war im Fernsehen, Bravo, Breakdance, also das war jetzt auch nicht so, ich will das jetzt nicht kleinreden und so, ne, so, aber das war ja nicht, das war hier so ein Jahr lang auch schon weltweit Hype, Breakdance und so, also du konntest dem ja auch nicht entkommen als Kind, ja, das war überall, also das muss man auch dazu sagen,
Okay, das, gut, weil ich bin musikalisch erst ein bisschen später.
Aber was Hip-Hop und so ist, hat ja keiner eine Ahnung gehabt, das war immer so ein Fade, hat man dann gehört und so und dann war das aber weg natürlich, ja, 84 war es dann vorbei irgendwie. Und, aber Leute wie Meister H und so, die sind dabei geblieben, ne? Und den ich dann später getroffen habe, so, ne? Anders als ich, ne? War auch 2-3 Jahre älter als ich, das ist natürlich was anderes dann auch, ne?
Okay, wir machen jetzt vielleicht einen zu großen Zeitsprung, aber das für mich interessanter wäre jetzt gerade, wie kam es denn dann zum Nordmassiv?
Nee, du, ich finde es ein super Zeitsprung, das kann man jetzt lassen. Da habe ich so ein bisschen rumgerappt, gefreestylt und die Leute, wenn ich eine Party zu anderen gelaufen bin, genervt und besoffen zu kifft, gefreestylt habe und so. Okay, also, dann habe ich irgendwann angefangen, mich auch dafür zu interessieren, mehr, ja, so 89, 90 schon dann auf Deutsch geschrieben, voll so auf Englisch, aber ich meine, 7., 8. Klasse Englisch ist halt, okay, das war ganz schnell klar, das geht nicht. Okay, dann habe ich das so gemacht, also dann habe ich eigentlich nicht wirklich, ich hatte glaube ich schon da den Sampler, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich im Gambrinus, ist so ein Musiklokal, Disco, in Bad Homburg. Und da war ein Metro. Ja, ich glaube, das gibt es auf jeden Fall noch.
Ja.
War da Jahrzehnte nicht mehr, aber das gibt es, glaube ich, noch. Ja. Naja, auf jeden Fall ist der Metro mit Kumpels immer dahin gefahren. Da habe ich Metro kennengelernt, über einen Freund. Mhm. Ja? Und da haben wir da so gerappt. Und dadurch kam halt so dann auf auch, da gibt es diesen Typen, der freestylt in Bad Homburg und so weiter und so fort. Metro und Meister H hatten mit Chubby. Kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, wenn wir halt noch weiterreden. Eine Band und Highstyle hieß die und die haben eine Platte rausgebracht auf dem Label von Cutmaster GB, den kennt der vielleicht auch, ja, so, okay, auf Earth Edge Records. Naja, auf jeden Fall. Und die hatten sich dann aber getrennt und die zu zweit so, Med und Holsch, also Meister H, so, waren halt so, okay, wir haben jetzt keine Gruppe mehr, was geht? Oh, da ist so dieser Typ da im Taunus, ja, so kommt aus Homburg, hängt aber immer im Jugendcafé in Oschel ab irgendwie mit den ganzen anderen Verrückten. Und dann haben wir irgendwie so connected, ne? Und dann haben wir uns, da hatte ich schon Nordmassiv, ne? Mit dem Klöß gegründet und mit den Writern Zorin, Benz und Ice, ja. Und ja, dann haben wir zusammen ein paar Mal Jam-Sessions gemacht. Ein Kumpel von uns hatte in dem einen Sommer im Jugendcafé in Oberursel unten sein Studio stehen. Also Proberaum waren da für Bands, aber er hat da halt eine Elektronik, also haben so Techno und House und so gemacht, ja, Anfang der 90er.
Ja.
Ja, Anfang, Mitte der 90er, ja. Und naja, dann haben wir Jam-Sessions gemacht und gesagt, okay, komm, wir bleiben beim Namen Nordmassiv, das passt, weil Holsch und Metro auch aus nördlichen Stadtteilen von Frankfurt kommen, weißt du, das ist dann irgendwie, es passt organisch, bam, waren sie dabei und dann waren wir Nordmassiv.
Nochmal jetzt zu dem Namen an sich, Nordmassiv, das heißt, das bedeutet?
Also Nord wegen Frankfurt Nord.
Frankfurt
Nord. Gibt's ja eigentlich nicht. Und die nördlichen Stadtteile, ja, ne, so
genau.
Kronberg, Oslo, Homburg und so Shit, ne, so die Leute, wo auch die Writer, ne, die meisten kommen aus Kronberg, vom Nordmassiv so aus der Ecke und aus Oschel. Und das war halt so der Move einfach, ne? Da gab es keine Repräsentanz. Das war damals ja noch anders. Sobald du nicht mehr auf Frankfurter Stadtgebiet warst, konntest du dich eigentlich gar nicht Frankfurter nennen, außer ja, das war schon, also das ist heute ein bisschen anders, ne?
Nein.
So, ja, es ist schon genau so, aber es war früher einfach noch mal eine Nummer härter. Es ist an sich noch so,
weißt,
aber
du,
es ist ein bisschen lustiger,
als
es früher war.
Weißt du, wie ich damit zu kämpfen habe? Ich komme eigentlich aus Rödelheim. Ich bin geborener Frankfurter im Höchster Krankenhaus. Rödelheim aufgewachsen, weil hier geboren, hier geblieben und so und wohne jetzt auch in Kronberg. Du weißt gar nicht, wie ich kämpfen musste hier in meinem Freundeskreis, von wegen, was? Du ziehst jetzt weg?
Ja, das so. Ich verstehe das noch, das ist auch so. Also das ist der Hintergrund, du kannst es auch super verstehen. Nee, das war der Hintergrund, nicht so, ey, wir brauchen eine Basis, so, weißt du, was ist denn hier? Ist Hip-Hop-mäßig was los, ja? So.
Ja.
Und dann hatte ich diese Idee und ich kam auf Nordmassiv, bevor ihr es fragt. Boah, ist die Platte von 89, glaube ich. Demon Boys, die kommen aus Nord London. Ja, also ich meine, Ende der 80er war halt eigentlich britische Musik, war halt krass halt, ne? Weil die so eklektisch waren, ja, nicht nur auch die Beats International und so, diese ganzen Sachen, diese Fusion und diese eklektische Musik, die so heute Urban Music ist, die hatten die Briten ja Ende der 80er auch. Ja, schon total krass, so Acid Jazz und dann die House-Sachen und dann Rebel MC mit Anfänge von Jungle und mit Live-Bands und so, also, ja. Und das war so eine Band, die war straight up Hip-Hop, Drum Machines und so ein paar Samples, DJ gecuttet, also richtig gut, zwei geile MCs, die aber natürlich wie fast alle Leute in London irgendwie karibische Wurzeln hatten, ja, mhm. Und dadurch halt auch so Reggae-Einflüsse hatten. Und deswegen haben die auch gesagt, with the North Side Massive, ja, wie war das genau? Ja, bla bla bla, das war deren Klick. Ja? The North Side, massive. Und da bin ich halt drauf gekommen. Und Nordseite, okay, finde ich halt, das gibt es ja dann auch später, gibt es ja dann auch hier Graffiti Crews und so. Das fand ich immer so ein bisschen, nee, doof, aber Nordmassiv, geil. Das ist ja, das ist gleichzeitig auch noch eine Bedeutung, weil es ist halt auch noch ein Gebirgsmassiv. Ne?
Genau,
das und, war so. Das war halt so, okay, bam, name stuck. So
war ja, und halt, das ist auch ein richtig, ich möchte mal sagen, ein wuchtiger Name. Also ich finde es
ja massiv halt.
Ja, genau. Ja. Nein, aber also wie gesagt, ohne da jetzt vorzugreifen, aber das war ja auch zu einer Zeit damals so allgegenwärtig. Also das war so, auch selbst wenn man nicht so in der Musik drin war oder sonst irgendwas, man hat es ja überall gelesen noch. Ne?
Also man hat das eigentlich vorher, ich glaube, der Fuego hat es in seinem Podcast gesagt, zuerst hat man überall eigentlich erstmal nur die Züge und die Texte und die Bilder gesehen.
Genau.
Und Rooftops und Shit, ja. Und dann war klar, ach so, das ist, die machen auch Musik, das ist mehr als nur. Ja?
Genau,
so,
das ist mein Ding gewesen, weil ich kannte das auch erst vom, ich sag mal, vom Lesen von den Graffitis und so weiter und so fort.
Genau.
Das war so, und weil das auch oft ziemliche Bretter waren. Das waren ja auch große Schriftzüge, also als Beispiel, fahrt mal von der Nordi nach Oberursel unter der Brücke.
Du musst für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Nordweststadt.
Nee.
Doch, weil es gibt welche, die nicht aus Frankfurt kommen, die wissen nicht, was
Nordi ist. Das kriegen die
schon. Okay, dann müssen
wir mal ein paar Assassinen
dann googeln. Ja, also
dann wissen die schon.
Wer hier zuhört, der sollte das googeln, wenn er das nicht weiß. Sorry, aber nee, aber das ist so ein Ding, wo ich das immer wieder noch sehe. Aber das war ja früher gefühlt überall zu sehen. Das war immer so das Ding. Es waren halt auch richtig geile, also gerade mit mit den Wörtern, also Nordmassiv oder dieses NM oder sowas, ne, das war schon sehr, sehr weit verbreitet. Also das war
gutes Marketing auf jeden Fall.
Ja, wir haben quasi unsere eigene Street-Crew gehabt, ne? Die, ja. Für die Promo.
Ja, genau.
Dabei haben die bessere Promo gemacht, als wir dein Material geliefert haben. Zumindest was massemäßig angeht und so. Ja?
Also. Krass eigentlich, ne?
Ja, also fing es praktisch an von deiner Seite aus mit dem Rappen?
Ja. Und Rappen und dann Sampler gekauft und dann, was ich gesagt hatte vorher mit dem Funk, ne? Das ja. ist so eigentlich mein Steckenpferd. Für mich ist Hip-Hop und der Funk-Aspekt eigentlich sehr interessant, ja. Die Samples gedeckt, was ist das, mit meinem Kumpel AS, der auch beim Nordmassiv dabei war, auf der Gassenhauer ist er ja drauf. Ja, und auf der Nordmassiv sogar auf zwei Lieder mit mir und so und dann noch auf der Schlachtplatte auch. Und mit dem habe ich angefangen, dann Funkplatten zusammen so und zu diggen. Und der ist halber Franzose und dann waren wir in Paris. Ja, Paris Anfang der 90er, da gab es halt Flohmärkte und Platten, die gibt es halt hier heute immer noch nicht. Und das war Paradies, ja. Dann so diggen und oh krass, mit so Zeug zurückgekommen. Ich meine, heute weiß man, das ist Standard, aber damals war das halt für irgendwelche Dudes aus Deutschland, wo es halt echt nicht so viel gab, ja, und es gab auch kein Internet, von wegen alles recherchieren und du kannst auf YouTube die besten 25 Originale von DJ Premier, weißt du, sie angucken, kaufst die Platten einfach und hast innerhalb von einem Monat hast du Ahnung, weil du guckst einfach auf die Plattenlabels und so, das hat jahrelang gedauert, bis du Ahnung hast, mit Leuten gesprochen also und
praktisch
so.
Praktisch schon Wissenschaft.
Ja, und deswegen war halt also auf jeden Fall so Platten gedeckt und dann einen Sampler geholt, dann Beats gemacht und gerappt und aber sonst nichts, kein Equipment und auch nicht so Studio aufgebaut. Und das kam aber dann später. Ne? Mhm. Nach der Nordmassivum habe ich dann gesagt, okay, nee, wir brauchen einen Platz, wo wir aufnehmen können. Ohne dass wir in ein anderes Studio gehen mit Geld und Zeitkosten und Shit. Das funktioniert so nicht, wenn wir was aufnehmen wollen, was gut klingen soll.
Ja, braucht man Zeit, Anhalt und Platz.
Ja, es kommt halt darauf an, wie man auch arbeitet als Band an der Musik. Ja, also es gibt auch Bands, die treffen sich für 3 Stunden und bam, das geht. Das ist auch völlig okay, aber bei uns war es ein anderer Ansatz. Und deswegen brauchten wir irgendwie was, wo wir abhängen können und dann passiert was und wir nehmen es einfach auf.
Yeah.
Ja, und das geht nicht, wenn du in ein anderes Studio gehst und du zahlst Miete und so. Ne? Ja. Also das habe ich nach den ersten beiden Platten gemerkt. Gassenhauer klingt auch deutlich besser, ne? Weil da auch besser Studio und Shits und so. Und da sind wir auch umgezogen von einem Studio ins andere, weil ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert so nicht. War da Nordmassivum dann gedacht, ne, wir machen es irgendwie low budget, hat ja irgendwie geklappt. War halt für mich, ich bin sehr unzufrieden damit. Deswegen kommt auch der Spruch auf Scheißegal auf dem Track. Der letzte Release war nix. Ne, damit meine ich halt den Nordmassivum, ja. Und also soundmäßig vor allem, ne? Es ist irgendwie in die Hose gegangen im Studio und da habe ich halt gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Ja? So, wir haben nicht das Geld, wie bei der ersten Platte immer ins Studio zu gehen. Ne? Low Budget wie beim zweiten funktioniert nicht. Bei Kumpels im Studio, die aber eigentlich keine Rap-Musik machen, sondern andere Musik. Das heißt, die haben nicht unbedingt das Mischpult oder die Mic-Anlage und all das, damit es passt. Dann habe ich angefangen, mir mein eigenes Studio aufzubauen. Ne? Hatte vorher halt natürlich irgendwie eine SP und einen Sampler und Shit, so einen Computer, ein kleines Mischpult, aber halt nichts für die Aufnahme. Ne? Kein Multitracker und kein gutes Mic, kein Mic Preamp und so. Und das habe ich dann alles langsam gekauft. Und dann kamen halt die ganzen Sachen auf Enemy Records, die Schlachtplatte und die Maxi vom App und die Nordi Massiv Maxi und das Export-Tape und das Extraordinär-Zeug und so.
Aber das hast du dann im Prinzip, also ich sag's mal du, weil du ja dann das Studio hattest, selbst gemacht. Also sprich, ihr hattet dann quasi eine Anlaufstelle durch dein Studio.
Ja, ich habe auch nicht so viel erlebt, weil ich war immer im Studio.
Das ist echt schlimm, ne?
Ernsthaft. Also ich habe schon eine Menge krasse Sachen erlebt und so. Also das nicht, aber
den Auftritten dann.
Man hat mich nicht so viel auf den ganzen Partys und überall gesehen, weil ich halt, war ziemlich der Studioratte, ja. So ist halt irgendwie, so ist es halt, ja.
Gehört dazu.
War schon cool, hat Spaß gemacht. Ja. Und ja, ich habe das alles, also ich hatte Studio, also es steht ja auch mal in den Platten drauf, aufgenommen und abgemischt von Kratz. Ne?
Mhm.
Und also ich meine, ich habe auch viele Beats produziert, aber nicht alle. Aber ich habe eigentlich so gut wie alles von uns aufgenommen und abgemischt. Außer ein paar Sachen haben wir natürlich hier und da woanders aufgenommen. Ja.
Klar.
Gerade beim Release haben wir ein paar Sachen dann aufgenommen. Da haben wir was bei mir im Studio gemischt, aber die meisten Sachen hat er doch dann komplett gemischt. Ja. Ich habe die dann so zum Master mitgenommen. Aber die Sachen, die der Catch produziert hat, da haben wir uns dann die Beats gegeben. Ich habe dann noch rumarrangiert bei manchen Liedern, ne, und was dazu gespielt, eine Bassline und so Zeug. Dann haben wir es zusammen produziert oder habe einfach nur den Track genommen, wir haben drüber gerappt und ich habe ihn halt abgemischt und so.
Ja, was mich interessieren würde, also wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass vorab schon eine ganz gute Promotion stattgefunden hat in Form von... Ja. Bildern, die man an verschiedenen Wänden sehen kann, heute noch. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie setze ich das zusammen? Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, hi, ich kenne dich, ich möchte jetzt auch gern bei Nordmassiv sein. Weißt du, was ich meine?
Naja, also, wie entsteht eine Crew? Wie entsteht eine Musikgruppe? Also gut, es gibt natürlich auch die, ich inseriere einen Drummer,
weil ich
einen Drummer brauche in meiner Band. Ja, aber das ist ja beim Hip-Hop nicht so. Ja, wir waren viele, aber ja, na gut.
Oder ihr seid viele. Unser
Freundeskreis, Kumpels, der eine rappt, der andere rappt. Ich meine, das sind ja auch Leute, die haben mitgerappt ein, zwei Jahre, die sind nie auf Platte raus. Also
okay.
Das gibt schon zwei, drei Leute noch. Der Eis zum Beispiel ist jemand, der halt jetzt zum Beispiel auch auf dem, was wir nachher noch sprechen werden, dann auch wieder drauf ist und so.
Ja
also... Hat sich so ergeben, ja.
Okay.
Es war immer der harte Kern, Metro, Meisterhaar und ich. Ja.
Mhm.
Auch Klöß, der Beatboxer, mit dem ich es im Grunde im Studio gegründet habe zusammen. Ja, so. Und er hat dann auch gleich am nächsten Tag Sorin und Benz und Eis aufgenommen. Aber die kannte ich ja, waren Kumpels von mir. Ja, also
ja.
War so, bam. Und dann waren wir halt zu fünft. Ja, ein MC, ein Beatboxer und drei Writer. Und dann habe ich die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, so mit Highstyle, also Meister H und mit dem Metro halt, der in die Connecte gehabt. Und dann ist es noch massiv auf der Graffiti-Seite weitergewachsen. Also haben immer abgehongen, aber es war auch nie abgesprochen oder so. Also das war auch immer klar, die nehmen irgendjemanden auf, wir nehmen irgendjemanden auf. Also
okay.
Das war nie irgendwie so, wow. Also es gab ein paar Writer, die kannten ein, zwei Leute, die Musik gemacht haben, eigentlich auch gar nicht. So in der Hochphase halt. Ja, so, also
ja klar, okay.
Die meisten kannten sich halt, ja, und sind zusammen aufgewachsen auf irgendeine Art und Weise. Und, ja. Aber ja.
Also im Prinzip eigentlich eher ein Freundeskreis.
Plus
erweiterter
Freundeskreis. Ja, also. Und der erweiterte Freundeskreis wäre dann Binnis Wort gewesen. Also wir haben dann halt angefangen, also Meister H, Metro und ich. Dann haben noch ein paar Leute wie Axel Krieg und Kumpel von mir aus Oschel und ist hier und da gerappt, aber die haben mir Spaß gemacht. Das war bei den Sessions, wenn wir irgendwo waren oder wir haben draußen abgehangen oder auf einer Party oder so, ja, am Wochenende im Park und dann haben wir halt gerappt und da waren die dabei. Aber die hatten keine Ambitionen, weißt du, Lieder zu schreiben, sich ins Studio zu setzen und was so abzuarbeiten. Naja, und dann war es so, dann war Fuego im Nordmassiv auch. Dann habe ich Fuego auf einer Zulu Jam in Bad Homburg im E-Werk kennengelernt. Da hat der Original mit, da war auch irgendwie ein Wettbewerb mit Cora E und Tort und so. Das war echt abstrus. Das war echt geil. Da war ich das erste Mal auch auf der Bühne. Bei, da sind Meister Highstyle aufgetreten. Genau, da kannte ich die schon und da haben sie mich auf die Bühne gezogen. Ich war total besoffen, kann man uns auslösen. Bekifft auch, Entschuldigung. Ja, und so hab irgendeine Freestyle, irgendwas gefreestylt irgendwie auch über Alkohol und das Zeug halt so, ja, was man halt so rappt als junger Mann, ja, am Wochenende. Und die Jungs haben mir dann nur erzählt später, die waren halt voll empört, weil das war ja ein Zulu-Jam und damals war halt strictly kein Alkohol, keine Drogen und nix. Ne? Was habt ihr bestimmt schon mal gehört, so. Die Heidelberger waren da ja mega strikt, also strikter als die Amis, ja. Aber egal, will ich jetzt auch gar nicht werten, aber das war halt einfach so damals.
Ja.
Naja, und auf jeden Fall, die hatten schon Sixpack auf der Bühne, also der Metro und der Holsch, ja. Damals noch als Highstyle mit dem Chubby, ja. Und ich komme dann rein und erzähle was vom Kiffen und Fitz und so, ja. Und das war halt dann voll, das fand ich überhaupt nicht gut, die Heidelberger. Weil es war ja eine Zulu-Jam.
Okay.
Habe ich nur so, habe ich persönlich nicht so mitbekommen, aber haben die Jungs mir dann erzählt, ja. War es erstmal übrigens auf der Bühne auch, genau. Naja.
Wann war das?
Aber ich schweife ab, Entschuldigung.
Also, kein Problem, aber wann war
aber
das
was
ungefähr?
Was die Frage war, was war... Ach, wie ist entstanden?
Aber
Fuego,
kurz, wann
und auf
war?
Der Jam, so, genau, ja. Auf der Jam, habe ich
wann
dann Fuego kennengelernt.
Denn? Boah, ungefähr.
94, 95,
okay.
Eher 94, glaube ich, ja.
Lange her.
Ich denke 94 oder 93, 94. Ich denke mal 94, damit bin ich wahrscheinlich zu... 89,5% richtig.
Ja.
Okay. Nehmen wir das. Ist gekauft.
Ja, weil 96 haben wir die ersten Aufnahmen gemacht. Und 95, ja, also, egal. So, um den Dreh. Ja. Und da habe ich den Frederik kennengelernt, genau. Und der hat dann immer mehr mit uns abgehangen, einfach nur so, ja, wie ich ja gesagt habe. Wir haben ja nicht nur irgendwie, also wir, Graffiti und Musik lief getrennt, aber natürlich waren wir an den gleichen Plätzen. Bei mir im Studio, bei anderen Leuten, beim Meister H irgendwie, und haben da Session gemacht, am Wochenende gesoffen und wir haben Musik gemacht und die Jungs haben Skizzen gemalt, haben das Writen vorbereitet, sind dann rausgegangen, ne, während wir dann noch irgendwie Session gemacht haben oder so. Und da war der Fuego halt dabei. Ja, und der hat dann angefangen zu rappen, so wie ein paar andere Leute, die ich auch aufgezählt habe, ne? Und jetzt ein paar andere, die ich nicht aufgezählt habe, die halt einfach rumgegangen, so wie es halt passiert, ja,
ja,
okay. Und das wurde immer mehr und er hatte ja geile Sprüche, ich meine, geile Texte, ja, und das hat sich so entwickelt, dass er dann gesagt hat, ey, als wir die Gassenau aufgenommen haben, Mann, du musst auf jeden Fall rappen, du musst einen Verse droppen auf dieser Platte. Und dann hat er halt das fünfte Quartal, ja, heißt eigentlich erstes Quartal 1997, da haben wir es nämlich zuerst aufgenommen, das Lied. Und dann haben wir die Platte nochmal neu aufgenommen und so. Und deswegen heißt es fünftes Quartal 1997, weil das ist dann im ersten Quartal 1998 rausgekommen. Okay, das nur mal so eine kleine Geschichte, wie so Liedtitel zustande kommen. Ja, ja. So. Okay, und so ist der Fuego dann, und er ist da kleben geblieben. Dann gab es so ein bisschen, alle so mit Ausbildungshits und so, ne, Arbeitsleben nach der Schule und so haben alle angefangen, gab es so ein bisschen Probleme bei der Nordmassivum, merkt man ja auch, da. Was heißt, merkt man auch. Fuego rappt ja auch nur zwei Verses da, ne, und so. Und dann hat der Eis da noch viel gerappt. Der ist dann mal komplett ausgestiegen, hat gemeint, so Jungs, alles cool und so, ne. Aber ich bin noch irgendwie klar dabei bei der Click und so. Ist ja dann auch noch auf der, auf Blitzkrieg Karlschlag auf der Gassenhauer wieder auch drauf, ja. Aber hat gesagt, so, mach mal euer Ding, ich kann das nicht liefern, weißt du so.
Ja, okay.
Naja, und dann ist es so dabei kleben geblieben. Dann haben wir noch eine App aufgenommen. Und dann waren wir komplett, ne? Also Metro, Fuego, Meister H App und ich, so als Musikkern.
Hm.
So hat sich das dann rausgebildet, so 2000.
Das 2000? War's,
war's. Platz. Ja, so ungefähr.
Ach, okay.
Ja, ja, 99 haben wir ja, noch den. Ja. Ah, nee, genau. der App, genau. Deswegen heißt das Lied auf der Gassenhauer auch Chillen mit Ebenholz. Weil da war der App eigentlich noch nicht im Nordmassiv dabei. Da haben wir nur mit dem gechillt.
App ist Ebony Prince.
Ebony Prince, ja. Genau.
Okay.
Sorry, ja, das ist, ja, ja. In dem Fall muss man es echt sagen, weil das ist natürlich unser Spitzname untereinander. Ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Prinz Ebenholz. Und ja, genau. Und den haben wir dann quasi nach der Gassenhauer aufgenommen. Im Grunde war da bei der Gassenhauer irgendwie nur Gast auf der Platte, ne? Weil wir dann ganz viel gemacht haben. Und das ist ja auch echt eine Legende. Ich weiß noch genau, wie ich 91, 92 Music Hall Jam, wo er gewonnen hat, ich weiß noch genau, wie ich da stand, da kann ich ihn ja noch nicht. Ich stand da und dachte, Alter, was ist das? K-Res auf Deutsch? Ja, so, war geil. Naja, und Ende des Jahrzehnts war dann in meiner Crew.
Geil.
Passiert ja manchmal.
Was mich interessieren würde, also ich muss jetzt mal so eine ganz plumpe, ja, ich sag einfach mal Zuhörerinnen-Frage stellen. Ihr habt ja davon aber nicht gelebt, ne?
Nee.
Also es war wirklich, auch wenn es das jetzt vielleicht...
Immer nebenbei gearbeitet, alle,
ich
ja.
Sagen, ich auch. Also, auch wenn man jetzt Hobby sagt, ich finde Hobby tut es immer so ein bisschen runterspielen. Aber
ich sag mal semi-professionell, ja. Weil ich meine, wir haben ja für Auftritte Geld gekriegt und ja. Ich habe ja hier unter Engineer-Jobs gemacht, ja, und dafür, ja. Also, ja, Tonmischer-mäßig,
ja, genau.
Hier unter Geld verdient, ne, und... Ja. Dann habe ich die Platten ja auf meinem Label rausgebracht und das habe ich ja schon so gemacht, dass ich irgendwie am Ende auch ein bisschen Geld rausbekommen habe. Aber es ist natürlich die Arbeitszeit, die drin steckt. Mhm. Die ganze Zeit im Studio, ja,
ja,
ich habe es nicht bezahlt bekommen. Aber ja. Ich war ja auch im Studio, weil es mir Spaß gemacht hat. Das ja, war vielleicht auch das Problem, warum nicht so viel bei rumgekommen ist. Also das hat auch null den Business-Mind. Und jetzt bin ich ziemlich clear damit. Ein paar Jahre war schon so, hättest du mal das oder hier oder da mal ein bisschen mehr den Arsch hochgekriegt oder da mal das dann richtig aufgezogen, wenn du schon ein Label machst und. Ja, aber jetzt bin ich mit meinem Leben super zufrieden, ist alles cool, deswegen, ja, ich hatte den Arsch nicht hochgekriegt, ich meine, zu viel kiffen und man hängt ab, ne, ist ja. Alles cool. Günstige Wohnung mit dem Studio drin und so, hat alles irgendwie gepasst. Und dann habe ich aber gemerkt, so mit 30, deswegen habe ich ja auch so einen Cut dann irgendwann gemacht.
Mhm.
Boah, nee, warte mal, wie soll mein Leben jetzt eigentlich aussehen die nächsten Jahre so?
Das meine ich halt, ne, weil wenn du das halt, du hast gerade gesagt, semi-professionell betreibst, klar kommt durch Auftritte immer mal ein bisschen was rum und so, aber am Ende ist ja so, wenn man eben nicht diesen, ich will gar nicht sagen Sprung, aber so dieses Stück schafft, zu sagen, jetzt kann man halt man selbst plus vielleicht der Rest, der noch drumherum ist, nur davon leben, mhm, ist es ja immer so eine Gratwanderung zwischen eigentlich jeden Tag das machen, was man eigentlich am liebsten tut oder am liebsten nur tun würde, plus man muss halt trotzdem noch jeder seine, keine Ahnung, Job nachgehen, Ausbildung nachgehen und sonst was. Ja. Ne? So, das ist schon ein großer Spagat, den man da immer macht. So.
Ja, ich habe halt am meisten von allen auf die Karte Musik gesetzt und am meisten reingesteckt. Und das war vielleicht, also ohne jetzt auch irgendwie jemanden dafür verantwortlich zu machen, weil das war ja auch ganz klar. Das hat natürlich nicht geklappt, ne? So mit der Band. Ich hätte vielleicht vorher Solo machen müssen oder mit dem Cast das Extraordinär-Projekt dann vorher schon starten sollen. Ich war dann aber schon einfach ausgebrannt und so. Deswegen haben die Extraordinär die Throwback-Tunes gemacht und wir hatten auch schon ein paar Lieder aufgenommen für ein richtiges Album, also mit richtigen ausproduzierten Beats, ne? Also mit programmierten Beats und so, nicht nur Loops von alten Funk- und Soul-Klassikern.
Ja.
Aber da war ich dann einfach fertig. Das war so, wo ich gemerkt habe, so okay, ich bin mental irgendwie draußen. Habe dann was anderes gemacht, habe an der Uni gearbeitet und so und promoviert und so und dann Vater geworden. Mein Vater ist dann, meine Tochter ist dann sehr kurz vor dem zweiten Geburtstag an Krebs erkrankt. Hat dann sich Jahre hingezogen, die Therapie, und dann war halt Musik überhaupt nicht drin. Ne?
Ja.
So. Genau, und dann, ja, vor, keine Ahnung, so 7 Jahren oder so, habe ich dann irgendwie so mein Leben wieder in normale Bahnen gelenkt und dann wieder hier und da im Studio rumgehockt und auch mal ein bisschen gerappt und mal ein Verse aufgenommen und so. Ja. Und das hat sich jetzt über die Jahre so gesteigert, ne? Und jetzt sind wir quasi wieder ein bisschen zurück und haben ja auch dieses Jahr 30-Jähriges. Da gibt es im Herbst also auch nochmal eine richtige Party mit Live-Auftritt und... wir arbeiten auch an neuen Sachen und ich denke,
wisst ihr schon, dass wir wo der Auftritt sein wird?
Nee, das wissen wir noch nicht.
Das plant ihr gerade jetzt noch?
Ja, genau.
Die große Feier quasi dann.
Genau. Ja, es ist, wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, ist, wir nehmen ja auch hier und da neue Sachen auf und so, ja, und ein bisschen verstärkt über die letzten Monate jetzt. Und schauen wir mal, ob da irgendwas bei rumkommt, was wir sagen können, cool, das können wir rausbringen. Ich denke schon, ja, aber das ist der Plan, aber wie das Leben so spielt, ja. Eigentlich wollten wir damit so vor 2,5 Jahren anfangen, dass wir dieses Jahr schon was haben und dann kam halt Corona und für alle hat sich das Leben geändert und wenn du gerade was Neues starten willst, wenn du dich nicht treffen darfst, also ganz so, war ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Es hat ja bei vielen was ausgebremst, deswegen. Und das hat jetzt wieder ein bisschen gedauert, bis wir einen Anstoß bekommen haben und wie gesagt, wir planen was. Könnte auch sein, dass gar nichts mehr rumkommt. Sieht nicht so aus, aber... Ja, und dann würden wir schon eine gebührende 30 Jahre Rockmassiv-Party richtig mit langem Konzert und Vorgruppen und so machen, ja.
Geil. Aber du hast vorhin gesagt, du hast 10 Jahre...
So, ja, ein bisschen mehr, vielleicht sogar mehr, ja.
Pause gemacht.
Ja.
Weil du sagst, du warst doch ausgebrannt, weil du einfach auch keinen Bock mehr auf Mucke hattest? Oder
ja,
auf
das Musik? War irgendwie so. Aber das war natürlich, hat es mir gefehlt. Das war natürlich die Fehlentscheidung. Das habe ich dann emotional Jahre später dann gemerkt, als ich wieder angefangen habe. Aber gut, man lernt ja aus. Man trifft mal falsche Entscheidungen im Leben.
Ja, verstehe ich.
Hat aber einfach auch nicht reingepasst. So, Kind, Familie, Probleme, finanziell und Schitz. Und dann irgendwie klein, wo willst du noch Musik machen? Wo ist überhaupt noch Zeit?
Sagen,
ja, wenn du dann jahrelang Tochter im Krankenhaus. Also wirklich auch mit einer Krankheit, die halt echt nicht nur alle paar Wochen oder Monate, sondern manchmal haben wir Wochen hintereinander im Krankenhaus geschlafen halt, ja.
Ja.
Also, andere Geschichte, aber ich wollte nur sagen, war halt irgendwie kein Platz dafür da. Ja. Und jetzt im Nachhinein fühlt es sich richtig an, weil jetzt ist alles da, ist alles cool. Ja, so passt alles.
Also war es auch wahrscheinlich auch keine Fehlentscheidung. Vielleicht hast du das
exakt,
auch...
Exakt, ja. Wie auch immer. Wir wollen ja hier keine Psychotherapie machen, da habe ich ja kein Problem mit, aber ich weiß nicht.
Nee, aber vielleicht ist der Bock hier auch richtig wieder.
Ja, das
hat sich was angestaut.
Ach, das war so schön, wieder im Studio zu sitzen. Also eins beim Cast zum Beispiel, ne? Der immer was gemacht hat die ganze Zeit. Oder jetzt beim Meister H., der ja das Dübel-Brüder-Projekt mit Cannibal Fresh gestartet hat. Ne? Und da saß ich bei denen oft im Studio. Die haben beide zu Hause im Studio. Und da saß ich mit beiden befreundet. Und saß mal bei dem im Studio, mal bei dem. Haben was gemacht. Und am Anfang, ich spiele mal einen Beat ein, programmiere mal einen Beat. Ach, guck mal, hier kannst du das. Und bin dann so wieder reingekommen, so auch in diese Atmosphäre. Am Anfang saß ich so wie hier jetzt auf der Couch. Und die Jungs saßen da, hier vorne, haben gemacht. Und ich habe mal ab und zu irgendwie meinen Senf dazu gegeben.
Langsam wieder rangetraut.
Und dann mal hier da einen Text geschrieben und dann mal einen Text aufgenommen. Und dann haben die Auftritte gehabt. Dann war ich mal wieder auf der Bühne nach 15 Jahren und habe mal wieder ein Verse gedroppt und das war geil und
Man merkt bei dir auch, das steckt so richtig drin, du lebst es, gell?
Das ist echt so ein Ding, ja. Vor allem, wenn ich auf der Bühne bin. Ich habe ja auch Lampenfieber und ich habe schon vor mehreren Auftritten also kurz vorher gekotzt und so.
Geil.
Ja, also sehr gut. Da gibt es einige lustige Geschichten. Ich habe es dann immer rechtzeitig auf die Bühne geschafft, auch schon bei Auftritten, die aufgenommen wurden live und so. Die anderen haben alle gedacht so, oh fuck, Alter, der Kratz ist nicht da. Und bam, zu meinem Verse stehe ich auf der Bühne. Sehr aber lass ich lieber die anderen erzählen, weil ich, wenn ihr mal Meister Haar bei euch habt, dann kann er die Geschichte erzählen. Der kann die am besten erzählen. Der ist eh der beste Storyteller, den es gibt. Der, wenn ich mich an Dinge nicht erinnere, Cars und Meister Haar. Irgendeine Jam, ja, da waren wir dann und dann da und da auf der und der Jam. Und was, wo waren wir, was? Und dann fangen die an, Geschichten von dieser Jam zu erzählen. Ich so, scheiße, jetzt erinnere ich mich dran.
War ich dabei?
Ja, da war ich doch dabei, okay, ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja.
Das kenne ich auch. Da waren es keine Auftritte, aber... Auch
ja, aber auf jeden Fall Lampenfieber, aber was ich erzählen wollte, aber wenn ich, sobald ich dann anfange, meine erste zwei Lines gespittet habe, ist alles vorbei. Dann ist der Motor an und dann geht's. Ja, das macht auch echt verdammt, ey. Ich war das erste Mal nach 15 Jahren wieder auf der Bühne, den Verse gedroppt, war cool im Nachtleben. Und ich kam von der Bühne und dachte mir, oh, wie geil, das will ich mehr. Ich will wieder mehr.
Ich muss doch eine kleine Psychotherapie-Frage stellen.
Geht schon. Ich habe nichts gegen Psychotherapie.
Ja, weil du es gerade gesagt hast. Hast du schon mal davon geträumt, dass du auf der Bühne bist und einen Text vergisst?
Die Sache ist, ich da muss gestehen, wir haben ja in Höchst bei dieser Sommerwiese einen Auftritt gehabt im Herbst. 30. oder 31. September?
Jetzt, 30.
September jetzt im vergangenen Jahr.
Ja.
Und losrocken.
Ja.
Kennt ihr? Ja. Okay, ja. Losrocken. Ich weiß nicht, wie hunderte Mal ich diesen Verse performt habe. Und in Zuständen, ja, Jesus von Gut und Böse, in die, so Zustände komme ich in meinem Alter heute gar nicht mehr. Ja. Mhm. Und den Verse habe ich immer gut gedroppt. Und da habe ich ihn original verkackt.
Ja, aber das war ja live.
Ja, aber ich meine, deswegen, was redest du von Träumen? Ich habe das live erlebt. Das ist der schlimmste Albtraum, den es gibt.
Ja.
Also, Entschuldigung. Ich habe so Träume nicht. Ganz ehrlich nicht. Nee, das habe ich nicht.
Kann dir das
also, um deine Frage zu beantworten, nein. Aber viel schlimmer ist, ich habe es ja in der Realität erlebt. Das ist noch viel schlimmer.
Das ist wirklich viel schlimmer.
Ich hätte es gegen den Traum, würde ich sofort eintauschen.
Ja. Ja, ich frage mich nur manchmal, ja.
Ich wollte es nur spoilern, weil ich kenne jemanden, der hier auch sitzt. Und der hat das schon öfter gehabt,
diesen Traum. Ja, wirklich. Ich habe das schon mehrfach geträumt, dass ich irgendwie wieder auf der Bühne stehe.
Ja.
Jetzt, true, aber nach deiner Karriere?
Ja.
Also ist es praktisch wirklich nur ein Albtraum. Das heißt, kann dir ja so gar nicht passieren dann.
Nö. Also könnte mir erstmal, nee. Also ich gehe erstmal stark davon aus, dass wir die nächsten Jahre erstmal nicht mehr auftreten werden.
Wieso das?
Ich weiß nicht. doch, in so einer, hier, wie heißt das hier, in so einer, bei Oliver Geissen in der
90s-Show.
In der 90s-Show.
Aber das war doch gar nicht 90s.
Nee, 2000er. Also, in der 2000er-Show. Da werden wir vielleicht hoffentlich mal eingeladen. Aber ansonsten, nein, ich habe das echt schon ein paar Mal geträumt. Dass ich wirklich kurz bevor ich auf die Bühne gehen muss, nochmal so durchgehe, okay, wie ist der Ablauf, welche Songs spielen wir, so, und dann wirklich mir der Text nicht mehr einfällt.
Okay.
Zu irgendeinem Song. Und ich bin immer noch auf der Suche. Vielleicht gibt es ja bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hier irgendeinen Traumdeuter oder Psychotherapeuten, der mir das per Mail erklären kann, was es bedeutet.
Jetzt ist die Frage, ne? Er hat gesagt, er hat es ja live erlebt, aber hast du das auch live erlebt oder hast du es nur geträumt? Weil irgendwo muss das ja herkommen. Versagensängste, da brauchst du keine.
Ich habe auch schon ein oder andere Mal, aber keinen, ja, so Texthänger gehabt. Schon, klar, das passiert. Aber jetzt nie den ganzen Text vergessen. Aber da, in dem Traum geht es wirklich so, dass ich den, also ich kenne den Song, ich weiß, welcher Song es ist, aber ich kann den Text nicht mehr.
Ich hätte jetzt aber auch darauf getippt, die Frage verstehe ich sehr gut, weil das wäre natürlich jetzt einfach die naheliegende Erklärung, dass da ein Trauma unverarbeitet ist.
Ja.
Und jetzt lesen wir mal die Psychotherapiesitzung. Nein, das ist kein Problem. Aber
nee, also ganz ehrlich, ja, es gab mal Texthänger auch, aber für mich war das nie so ein dass dann Trauma entstanden.
Nein, aber du hast es aufs Tableau gebracht.
Ja, ich musste jetzt, es aufs Tableau.
Ich merke schon.
Ich musste. Ja. Weil mich das gerade interessiert hat, weil du halt gesagt hast, so, ja, dann, man tritt da mal wieder auf mit alten Texten und so. Hat mich einfach mal interessiert, ob das irgendwie, aber weil du ja auch, wie du schon gesagt hast, so einfach mal jetzt quasi 10 Jahre.
Ja, aber die Sache war, deswegen hat es mich ja so aufgeregt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt das erste Mal, wir sind ja bei Measy and Friends dreimal aufgetreten und da habe ich den Text ja auch schon live gerappt. wieder nach Jahren. Also okay. Das war jetzt nicht so, dass ich nach 15, 16 Jahren diesen Text, ich hatte ihn ja die Jahre davor einmal im Jahr mindestens einmal gerappt, also Measy okay, Friends, verstehe. Die Veranstaltung.
Ja.
Da hat er, das ist ja auch super.
Die ist immer zwischen den Jahren, ne? Also zwischen
Weihnachten genau, und da hat er uns ja auch quasi wiedererweckt, indem er uns da eingeladen hat.
Ja.
So, da, und wir haben dann immer längere Shows gespielt.
Ja.
Und also von daher, das ist ja das Trauma eigentlich. Ne? Ich hatte den ja auch schon jetzt dann wieder gerappt eigentlich. Mhm. Ja, so. Sonst würde ich sagen, okay, wenn ich das erste Mal nach 15 Jahren auf der Bühne stehe. Aber wir haben ja auch geprobt, also von daher.
Nee, aber ich meinte halt nur, weil du ja auch, wie du ja gesagt hast, so, wenn man mal so, ich sage es einfach mal grob, 10 Jahre ja. nichts in Anführungsstrichen damit zu tun hat oder vielleicht auch in gewissen Phasen nichts damit zu tun haben will oder kann, weil man einfach nicht den Kopf dafür hat, die Zeit dafür hat, dann trotzdem merkt man ja auch jetzt, wie du hier sitzt, es hat dich irgendwie am Ende nie losgelassen, weil du ja jetzt auch wieder neu Blut geleckt hast.
Beim Autofahren habe ich schon immer gerappt.
Das geht also, nicht, also, ja. Das nie aufgehört.
Ja, Freestyle immer im Auto. Ja, auf jeden Fall.
Das ist geil, dass man neben dir an der Ampel stehen. So.
Genau, sehr geil. Das ist auf jeden Fall, das muss sein.
Sehr gut.
Und in diesen 10 Jahren, was war da mit Nordmassiv?
Nichts.
Gar nichts. Also das heißt, mit dir war das Ganze dann auch praktisch auf Eis gelegt.
Ja, es haben ja eigentlich so gut wie alle irgendwie aufgehört und was anderes gemacht. Mhm. Also natürlich haben Leute wie Meister H oder Kars, ja, und am Anfang auch Fuego mit Kars, diese ganzen Fußballsachen und der ja, zurück nach Frankfurt und ja. Die ganzen Sachen, die haben ja noch weitergemacht.
Ja, ich meine nur im Namen von Nordmassiv.
Nö, da war nichts.
Da war nichts. Auch die anderen, also Sprayer oder sowas war dann...
Naja, da ist ja auch so, irgendwann...
Irgendwann war alle Wände
ist die Hälfte gemacht. Halt nicht mehr illegal, sondern macht dann Kunst. Die andere Hälfte spielt viel legal und auch illegal. Also da ging es schon weiter, aber ne, die Frequenz hat einfach abgenommen. Ja. Ne?
Also es war nicht mehr so das nicht mehr die, ja okay, nicht mehr die Frequenz drin, ne, genau. Weil, wie gesagt, die Frequenz, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, ihr wart ja gerade im Frankfurter Raum...
sehr massiv.
Massiv, ja, danke. Massiv unterwegs. Ja, so in allen, passt, in allen ja. Belangen.
Also ich muss so die Schulterklopfen gerade mal, weil
ja, ich muss wirklich.
Ja, aber wie war das denn? Ging das auch über den Frankfurter Raum, also ich sage jetzt mal Einzugsgebiet Frankfurt hinaus? Inwieweit? Oder war das so bei dir so dieses Lokalding?
Also das haben wir nie so richtig krass geschafft. Ich meine, wir sind in Stuttgart aufgetreten, wir sind mehrfach in Berlin aufgetreten, sind in Hamburg aufgetreten, sind in Köln aufgetreten, in Saarbrücken aufgetreten, also in München aufgetreten, auch mehrfach. Also wir sind auch schon rausgekommen, ja so ist es nicht.
Aber immer so ein bisschen in diesem Hip-Hop-Kosmos dann.
Ja, klar, im genau. Hip-Hop-Kosmos.
Ja, ja, also, ja, aber auch halt über sei es jetzt über jetzt Heidelberg, dann Connections über Leute, die da auch Musik machen, das ist schon so dieses...
Naja, ob sie in Heidelberg wieder eingeladen haben nach dem auch.
Ach so, stimmt.
Nee, wie, wo, was? Nein. Ach, das, nee, überhaupt nicht. Also das müsst ihr auch verstehen, ne? Mit dem Torch und so sind wir ja super down und mit dem Boo und so, ja? Also das ist auch eine andere Geschichte, wie wir auf 50 MCs Tape gekommen sind und so, das Berühmte. Aber nein, das ist eine ganz andere Geschichte, das ist ja... Krise von gestern, ne? Das ist ja 40 Jahre her fast, ja, so nee, nicht ganz, aber 35 oder
Spaß.
Ja,
nee, aber nee,
was war aber, nein, natürlich im Hip-Hop-Kosmos. Also ich meine, ich muss jetzt, ich klinge jetzt vielleicht doof, aber ich verstehe die Frage nicht, in welchem anderen Kosmos sollte sich Nordmassiv sonst bewegen, ich meine.
Ja, nein, ich meine, okay, im Genre natürlich, klar, Hip-Hop-Kosmos, aber ich meinte, ich versuche es anders zu erklären, wenn du zum Beispiel, du bist DJ in einem Club, ja, und lädst zum Beispiel andere DJs in den Club ein, die mit dir zusammen auflegen.
Ja.
Natürlich laden diese DJs sich wahrscheinlich auch in Clubs dann ein, in denen sie auflegen zum Beispiel.
Ja. Gut.
Weißt du, was ich meine?
Das ist aber doch dann der DJ-Kosmos.
Ja, genau, das ist der DJ-Kosmos. Okay. Und ich meinte damit jetzt, oder vielleicht was Tobis Frage war, so ein bisschen, Nordmassiv ist definitiv in Frankfurt ein Begriff.
Ja.
Wurde wahrscheinlich musikalisch durch eure Auftritte dann auch über die Grenzen von Frankfurt hinaus ein Begriff. Ja. Aber es ist, wie erkläre ich es?
Es hat ja, schon... Ist die Frage, gibt es außerhalb von Frankfurt oder Hessen eine Legacy, von, dass sich heute noch jemand dran erinnert? Ist das deine Frage? Dazu kann ich eine geile Geschichte erzählen.
Vielleicht ist das die Frage.
Vor ein paar Jahren gab es eine Juice-Ausgabe.
Ja.
Ja, und da haben wir, wirklich 5 Jahre oder so, die war so Hip-Hop, Old School, Middle School, New School. So eine weiße Ausgabe, ich habe die auch zu Hause, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und da war auch ein Bericht über die alten Meister. Ich meine, das war so vor 5, 6 Jahren. Ne? Dann haben die halt Beginner, auch hier Torch und die ganzen Sachen, Cora E und alles, was E und Tor, was heute keiner, ja, das, wo die Kids halt da natürlich nicht kennen, weil das für die Kids, die waren noch nicht geboren.
Ja, genau.
So, alles klar. Und da gibt es original einen Absatz und da werden so 50 Bands genannt. So, ja, und außerdem noch krass mitgewirkt hier dran, jetzt aber nicht so im Spotlight, aber so wichtig für die Hip-Hop-Szene waren. Und ich lese so, Nordmassiv. Und ich so, geil. Okay,
also genau, das meinte ich.
Okay, genau, das ist geil. Ja, das, genau. Ey, wirklich, deshalb, dieser Moment war für mich so da. Da hatte ich noch nichts gemacht, auch noch nichts Neues aufgenommen oder so. Oder gerade mein erstes Verse-Video so angefangen. Wie gesagt, vor 4, 5 Jahren. Und das war für mich so, oh geil. Das ist mir das Allerwichtigste eigentlich. Also auch jetzt, auf das, was hier auf dem Tisch liegt, vielleicht zu sprechen kommen und so, diese ganzen Sachen. Mir ist einfach ganz wichtig, dass das den Leuten klar ist, irgendwie, weil du es erzählt hast. Es gab Graffiti und dann die Musik und... ich denke schon, Nordmassiv war da ein ziemlich wichtiger Bestandteil davon, ja, was Frankfurt war in den 90ern Hip-Hop-mäßig.
Ja.
Ja. Und das klingt vielleicht arrogant, aber es ist mir schon wichtig, dass das auch irgendwie einfach in den Geschichtsbüchern steht.
Ja.
Ja. Und dieser Moment, das in der Juice, unser Namen da zu lesen, unter diesen, ey, diese Bands, ja, die stehen jetzt nicht in der ersten Reihe, aber die waren wichtig. Genau, genauso sehe ich es auch. Es gibt Gründe, warum wir haben keine Hits abgeliefert, waren nicht die Besten, waren aber auch nicht die Schlechtesten, hatten aber was, was uns rausgehoben hat von den anderen. Ja. Und darum geht es mir nur, um gar nichts anderes eigentlich. Deswegen finde ich auch so schön, dass wir ein bisschen quatschen können, damit mal klargestellt ist, was es so, wie es ablief und so.
Ja, voll, ist auch wichtig. Also das meinte ich ja so ein bisschen, dass man, ich keine Ahnung, vielleicht meinte ich das mit Hip-Hop-Kosmos, dass man irgendwie einen Stempel hinterlassen hat in der Landschaft, ne?
Ja.
Wo man sagen kann, hier, wir haben, hallo, so, wir haben da auch dazu beigetragen.
Ja. Vielleicht kann ich das noch ergänzen, weil ich das gesagt habe, aber weil ihr so einen krassen, auch krassen Frankfurt-Bezug hattet oder beziehungsweise Region. Ne? Das ist ja auch immer so das Ding. Ihr habt halt auch mit euren Texten und so, ihr habt ja auch krass diese Sprache geprägt. Ja,
ja, also das ist sowas. Danke, dass du sagst, wir haben die geprägt. Ich finde das sehr interessant.
Zumindest.
Danke, ich finde das auch. Und ich finde auch so eine gewisse Ästhetik mit dem Binding, das ist ja immer schon. Ich glaube, das Binding auch so. Es war schon immer das Frankfurter Bier und so. Aber als wir das getrunken haben, hat keiner, auch nicht in der Fußballszene, keiner. Binding getrunken. Da gibt es schon Leute, ja, aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen dazu beigetragen, dass das cool war, auf einmal Binding zu trinken. Hole ich letztens meine Tochter von der Schule ab, sind da die Abiturienten, was trinken die? Binding. Ganz ehrlich, das hättest du vor 20 Jahren nicht gesehen. Die hätten ganz sicher, die haben Becks getrunken. Ja, so, und das ist nicht nur wir. Wir waren aber ein Teil davon, von der Bewegung, glaube ich, dieses Regionale, was ja, genau, einfach war. Und wir haben das gar nicht gewollt, aber ich glaube, wir waren da auch, also da haben wir auch einen Nerv der Zeit getroffen und das war auch vielleicht so eine Resonanz dazu da. Ne? So, ich meine, klar, diese ganzen Rippchen mit Kraut, ne? Schlachtplatte und so, all diese Bezüge, Handkäse mit Musik, das war uns schon immer wichtig. Ja.
Auch, wie gesagt, auch diese sprachliche oder auch diese Jargonsprache, die man so gesprochen hat damals, also es ist, oder bis heute zum Teil, ja, die findet man sich sehr, sehr stark bei euch ja wieder. Und was noch dazu kommt, ist, finde ich auch, dass ihr das gemacht habt, obwohl man sagen könnte, wenn man so redet, ist es ja nicht unbedingt cool. In erster Linie. So. Weißt du, was ich meine? In erster Linie. So. Und man sagt, okay, so spricht meine Oma oder sonst irgendwas, sondern aber ihr habt halt das Frankfurterisch und diese Frankfurter Kultur auch in den Texten mitgenommen und habt es dann wieder cool gemacht. Weißt du, was ich meine?
Danke.
Nein, also
ja,
ich finde ich schon, weil...
Ja, was ich soll mein, ich jetzt man, anders sagen? Danke. Nein, also du musst dich verteidigen, weil ich finde es einfach toll. Danke, nee, ja, ich finde es super, dass ich das nicht sagen muss.
Ja, ich meine...
oder muss, wäre es mir auch nicht so eingefallen. Aber schön, dass Leute das so sehen. Ich glaube auch gerade der Holsch und also Meister H., dem wird das Herz aufgehen, wenn er das hört, ja? Weil das ist gerade einer von denen, der das ganz stark reingebracht hat.
Ja, ich meine, Musikgeschmack ist das eine und dies und das, aber dieses, ich finde, ich will jetzt nicht sagen, hier, da rappt mein Opa oder so, sondern nein, da rappen Menschen jüngeren Alters, damals, nein, Spaß beiseite, aber nein, das sind Menschen, die benutzen immer noch diese Sprache und die halten diese Sprache auch am Leben oder die entwickeln sogar diese Sprache weiter.
Gerade geht mir sowas in den Kopf,
ja?
Weil ich dir gerade zuhöre. Ich glaube, Hessisch bietet sich aber auch besonders dafür an. Das halt auch es gibt ja Dialekte, die sich für Hip-Hop-Reime besser anbieten als andere. Und Hessisch ist einfach so mit dem Babbeln und ja, und wie die Endungen abgeschliffen werden, das passt einfach, glaube ich, total.
Ja, aber nimm dir doch jetzt mal das Wort Babbeln. Das ist nicht cool. Wenn du so sagst, Babbeln, für uns ist das cool, weil wir damit aufgewachsen sind.
Ja.
Aber wenn du das jetzt so nimmst, nur das Wort an sich, Babbeln, das hört sich so ein bisschen, an. Aber wenn man das so in dem Kontext hat und man das wieder merkt, okay, wir reden aber auch so und ich rede auch so oder wir reden so, dann ist es so keine eigene Sprache, sondern eine existierende Sprache, die immer dann ja, weiterentwickelt wurde oder über einem Leben gehalten wurde oder kreativ benutzt wurde, um was auszudrücken, was ich schon sage, weil ich, ist ja auch alles ein bisschen länger her, aber ich habe halt vorhin nochmal reingehört und es ist mir so krass aufgefallen, dass einfach so sehr viel, also wirklich, das ist auch kein, manchmal ist es ja so, dass man Sachen benutzt, weil die sich reimen oder weil es irgendwie dann irgendwie passt oder sowas, aber nee, das war einfach die gesprochene Sprache in die Texte adaptiert oder reingenommen und zu sagen, okay, wir reden halt so und
dann rappen. Aber das so. Ist halt auch, glaube ich, was dann einfach nicht nur hier bei uns als Gruppe oder hessisch, ja, oder südhessisch, ja, Frankfurt gehört ja im Südhessischen, war, sondern auch in anderen Dialekten. Ne? Die Kölner haben ja auch ihren Dialekt Ding gemacht. Und Kölsch ist halt zum Beispiel für die Rugger-Sachen total geil. Ja? Super, passt total klasse drauf. Ne? Also, weil die haben das da adaptiert und das hat richtig gut gepasst. Also ich wollte damit nur sagen, Dialekte, also Regionalsprachen, sind halt einfach einfacher. Ja? Und Rap ist irgendwie zu gestellte Sprache mit zu komplexen Silben, die zu deutlich ausgesprochen werden müssen. Kann man im Rap auch machen, kann auch geil sein, aber eigentlich geht es der Grundidee vom Rap entgegen. Denn da ist jemand von, wie aus dem Publikum, der vor dem Publikum steht und mit dem Publikum in seiner Sprache spricht, so das Publikum das versteht und da gibt es eine Resonanz zwischen den beiden. Wenn der auf der Bühne steht, aber eine andere Sprache hat als die im Publikum, dann funktioniert das nicht. Und das ist einfach der ganze Move, der dahinter steckt.
Ja, ja? Gut.
Also das ist ja gar nicht gegen das, was du sagst. Nee, ich unterstütze das nur. So. Aber eine kleine Anekdote, ich weiß nicht mehr, wann es war, weil du sagst, ja, das ist einfach so, wir haben das Hessische einfach drin. Ja? Und wir merken das nicht, wenn wir uns sprechen hören. Und wir haben es auch nicht gemerkt, als wir unsere ersten Aufnahmen gehört haben. Und wir sind, ich weiß nicht, wo wir das waren, wo das war. War das in Saarbrücken oder in irgendeinem anderen, boah, das ist in der Pfalz, in Kaiserslautern, irgendwie in die Richtung. Und wir erzählen den Leuten, war ein Auftritt, irgendein Jam, Ende der 90er. Und wir erzählen den Leuten so, boah, ja, krassen Dialekt und ihr sprecht voll heftig Dialekt und so. Und ja, wir sprechen ja auch so Hochdeutsch und nach dem Motto. Und die so, wollt ihr uns veräppeln? Ihr sprecht so krass hessisch Dialekt. Seid ihr blöd oder was? Und da ist uns das erst selbst aufgefallen. Also das war kein Plan. Ne? Und deswegen kam ich gerade, als du das erzählt hast, drauf mit dieser Geschichte, so dieses Natürliche. Ja? Das ja. Habe ich jetzt nicht mehr irgendwie für eine Hip-Hop-Lecture schon mal aufgeschrieben. Ja. Weil das ist einfach, glaube ich, der Move. Das ist halt, Dialekt ist einfach die Sprache. Und ich bin ja auch promovierter Sprachwissenschaftler. Ja, ernsthaft.
Aber damals nicht. Oder war das
damals nicht? Nee, dazwischen jetzt. In der Zeit habe ich in der Zeit, wo ich mein Hip-Hop-Hiatus hatte, da war ich, habe ich promoviert und so. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht so eine ganze Laie, wenn ich das sage. Ja? Es ist einfach so, dass Dialekt ist einfach die emotionale Sprache. Wann rede ich über Emotionen? Wann benutze ich Dialekt? Auf jeden Fall dann, wenn es um Emotionen geht. Da fange ich sofort an. Ja, Dialekt zu sprechen. Egal, wie wenig Dialekt ich sonst spreche. Wenn ich hochemotional bin, dann kommt immer der Dialekt raus. Und es ist auch so, wann schimpfen wir, wann sind wir hochemotional, wenn wir uns aufregen? Wie schimpfen wir, wie fluchen wir? Im Dialekt. Und das ist nicht nur wir, sondern das ist auf der ganzen Welt so. Also das ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich glaube deswegen, wenn man Rap und Texte vom Herzen macht, dann ist Dialekt schon mal eine gute Wahl, ja. Und aber der kommt natürlich. Das ist keine Wahl gewesen, ja. Es ist ja einfach passiert.
Genau. Aber ich habe original dieselbe, vielleicht warst du sogar dabei, wir waren im Urlaub, original dieselbe Geschichte. Wir haben uns unterhalten mit Mannheimern, glaube ich, waren das. Und dann habe ich gesagt, ey, ihr habt so einen krassen Dialekt. Und dann kam so nur zurück, so, aber ihr, gell?
So. Mannheimer, ja.
Und ich so, okay.
Obwohl ich der Meinung bin, da ist schon ein bisschen breiter und heftiger als das, was wir so im Durchschnitt
reden. Bin ich auch danach noch gewesen, aber es wurde mir dann halt gesagt, ja, aber du hast auch so einen Dialekt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist aber mir auch noch nie aufgefallen.
Exakt. Ja, das fällt einem auch nicht auf, ja, wie stark man dir regional gefärbt spricht. Genau.
Aber wie gesagt, das ist halt gut, wie das bei anderen ist, da bin ich nicht so tief drin, aber ich habe ja auch eine ganz andere Verbindung zu der Sprache dann. Aber ich finde, das merkt man auch so allgemein im Frankfurter Hip-Hop auch, dass da viel so in diesem Frankfurterisch, sage ich jetzt einfach mal, gesprochen wird. Aber bei euch war das halt noch, dass ihr halt wirklich explizit auch so diese Wörter benutzt oder auch die Kultur noch dazu, was weiß ich,
du hast ja, das ist auf jeden Fall, das ist bei uns noch ein bisschen anders, nicht nur Dialekt, bei uns war das schon Lokalpatriotismus to the fullest, auf ja. jeden Fall. Also das war bei uns schon extrem. Das ist vielleicht auch ein Grund, was es so ein bisschen uns daran gehindert hat, im Weg stand, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so, dass wir dann überregional so interessant waren, weil das halt schon eigentlich für Leute außerhalb von Hessen, also Hessen auf jeden Fall noch, ist es dann doch vielleicht ein bisschen stark monothematisch, viele Lieder, ja, sowas. Ja. Wobei, aber Abend zu spät, die Hesse komme von den Rottgau Monotons, war ja auch in Deutschland weiter Hit, also von daher. Aber ja. das ist ja auch richtige Musik, die können ja auch alle richtig Instrumente spielen, ja, also gut. Ist nochmal was anderes.
Das war vielleicht so ein Phänomen, ach guck mal die Hesse. So.
Ja. Aber nein, aber das ja, also es war uns wichtig, Frankfurt, Hessen, ja.
Ja, nee, das, weil es ist mir wirklich vorhin nochmal aufgefallen, dass einfach die Frankfurter Sprache und Kultur einfach 1:1 spiegelt da.
Die ist auch super und ich meine, Hip-Hop ist ein weltoffenes, tolerantes Konstrukt von der Grundidee, ja. Und also wenn man es jetzt so wie Universal Zulu Nation und was KRS immer predigt, sieht.
Apropos,
und, und da ist einfach, Frankfurt passt dazu. Sieht man jetzt auch bei den Eintracht-Fans. Die haben adaptiert Eintracht Frankfurt international. Ist jetzt nicht nur, meiner Meinung nach oder meine Analyse ist, dass es nicht nur, weil wir jetzt international spielen, sondern Frankfurt ist die internationalste Stadt Deutschlands schon immer gewesen. Wir haben seit über 1000 Jahren die Messe. Die Leute kamen schon immer hierher, den Flughafen. Wir haben das größte Autobahnkreuz Europas, wo sich alles trifft. Also das ist wirklich im Herzen von Europa. Und ich finde, das diese Internationalität, die ist halt so schön. Und deswegen ist Frankfurt, da kann man sich so schön identifizieren, weil in dieser, wenn man sich auf die Frankfurter Regionalkultur bezieht, ist das nicht ausschließend, weil durch die Geschichte, die Frankfurter, obwohl die so speziell sind und schon eine regionale Kultur ist, das Mindset ist aber offen. Und das ist das Geile eigentlich daran. Und das haben nicht nur wir. Ich meine, so Städte wie Köln sind ja auch ziemlich weltoffen, aber die haben ja ihre verschrobenen Sachen, die keiner von außen versteht. Wie ein Karneval und das. Okay.
Nee, ich weiß, was du meinst. Da haben wir auch öfter schon drüber gesprochen, hier mit verschiedenen auch Künstlern oder halt Frankfurtern. Ist ja halt auch so ein bisschen so hier, wie soll ich sagen, hier treffen sich ja auch die Frankfurter bei unserem Stammtisch so. Dementsprechend ist es so und das ist auch, es kommt immer wieder zur Sprache, dass es halt genau das ist, was halt also auch dieser Zusammenhalt ausmacht und auch diese Frage, wie man aufgewachsen ist. Ne? Dass man du sagst jetzt offenes Mindset oder so, dass man halt einfach so, ja, man ist vielleicht der knurrige Kellner in Sachsenhausen oder sonst irgendwas, aber man trotzdem ist dann eine Herzlichkeit dann dabei oder man knurrt halt dann alle an. Ne? Man sucht ja, sich nicht irgendeinen an. Also es ist so, wir haben schon unsere Art und so weiter, aber es ist so dieses Zusammensein und dieses Offene, wo ich manchmal merke, okay, man spricht mit jemandem, der von außerhalb ist oder so und dann sag ich mir, was sehe ich jetzt nicht so, weil ich kenne das so gar nicht. Also für mich ist immer wurscht, wo du herkommst oder sonst irgendwas. Und das sind so Sachen, was halt woanders, ich nehme jetzt mal die Großstädte vielleicht aus oder so, aber wenn man mit jemand anders redet, dann merkt man halt, das ist nicht so. Und für mich ist es so normal eigentlich, dass ich da gar nicht drüber nachdenke, weil ich halt einfach so aufgewachsen bin, wo es dann ein anderes Thema ist. Ne?
Ich weiß nicht, vielleicht reden wir uns das auch schön als Frankfurter so hier, oder aus ja, Hessen hier, okay. Aber vielleicht auch nicht. Ich glaube auch, da ist schon was dran. Auch historisch, was ich gerade erzählt habe, ja. Das ist auch einfach so. Ja? Hier waren schon immer einmal im Jahr ganz viele Besucher. Ja. Und dann kam auch zur Kaiserkrönung, ja, kam dann immer aus ganz Deutschland nochmal. Also das war schon, hier war schon immer was los. Ja? Und dann ist es halt in der Mitte von Europa, im Herzen von Europa, wie es halt heißt. Es ist ja auch tatsächlich so. Ne? Ja. Und das färbt schon auf die Leute ab. Also das muss man schon sagen. Ne? Also in der Gegend, wo halt die Leute schon seit Jahrtausenden irgendwie kreuz und quer durchziehen, da hat man, glaube ich, schon zu Fremdheit einen anderen Bezug und ein anderes Konzept von Fremdheit. Ja, und ich glaube, das ist auch so schön. Meiner Meinung nach ist das aber auch so ein bisschen der Tenor von vielen Leuten, die jetzt für diese HR-Hip-Hop-Doku-Reihe interviewt wurden. Ne? Also Is und Shima, aber aus der ersten Reihe dann auch noch Romaki und auch Cutmaster und so, all die Leute. Das war halt, Frankfurt ist da offen und deswegen kamen dann hatten wir noch die GI so lange hier und so viele auch in der Gegend hier, ja, so im Headquarter und das hat nochmal dazu beigetragen, dass einfach, ja, wir nehmen alle auf und adaptieren die Frankfurter Regionalkultur, die auch echt einfach zu adaptieren ist, weil es gibt nur so ein paar Sachen wie die Sprache und dann geht's eigentlich. Ja. Und muss er Äpple trinken, okay. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig hier und da, ja. Aber
ja, manch, dem eine tut sich leichter als
der andere. Naja, okay. Also, so viel zu unserem Lokalkolorit. Also ja, das war uns
das, schon deshalb, weil das sticht da halt einfach raus. Ne? Deshalb habe ich das auch gefragt, wie das aussieht, wenn ihr außerhalb von Frankfurt wart oder aus dem Einzugsgebiet. Weil Nordmassiv war schon da war schon ein richtig großer Frankfurter Stempel drauf, meiner Meinung nach.
Ja. Ja. Lassen wir mal so stehen, ja.
Ja.
Ich wollte nur eine kleine Brücke bauen zum Thema. Wir haben ja auch einen großen Lokalpatriot hier. Und zwar unseren Barbesitzer und gleichzeitig auch Wirt, der Siggi. Und der schickt immer gerne per Sprachnachricht an mich Fragen für die Gäste.
Okay.
Und er hat auch sich eine Frage für dich einfallen lassen heute.
Okay.
Ja. Ich mach's spannend, gell?
Ja.
Willst du sagen, es wird natürlich in
guter Qualität eingespielt.
Ja, genau. Ich will es dir mal vorspielen. Wir sind gespannt, was du dazu sagst.
Gutes TV, der Siggi hier, gell? Ja, was ich sagen wollte, du hast doch da heute mit dem Bomber-Tobi den Kratz bei dir, gell? Da habe ich schon mal ein bisschen im Internet geguckt, bei dem, Google habe ich mal geguckt, da habe ich Angebote bekommen für Kratzbürsten und so, da habe ich nochmal Musik und Kratz geguckt und so, und der hat ja richtige Story hier, der Bub, gell? Das ist ja richtig beeindruckend hier, das ist ja quasi so Legende hier in der Ecke, gell? Jetzt habe ich mir noch ein paar Videos anguckt von denen Jungs, mit denen ich da auftrete, und das ist ja echt ein wilder Haufe hier. Das erinnert mich so busy an meine Zeit damals im Zentmarktweg, aber das erzähle ich dir dann auch mal. Da würde mich mal Folgendes interessieren, vielleicht kannst du das denen mal fragen. Was war denn so der wildeste Auftritt, den die hatte? Also jetzt nicht der schönste mit der hübschesten Mädchen da und so, sondern der wildeste, wo so unvorhergesehene Dinge passiert sind und wie sie sich da rausgewunden habe quasi. Das würde mich mal interessieren, gell? Also ich wünsche euch einen schönen Abend und sagt mal Bescheid, wenn ihr noch Nüsse und so braucht, gell? Also, der Siggi.
Ja, wild. Erzähl doch mal.
Okay.
Ohne jetzt hier die ganzen Nordmassiv-Mitglieder
zu bringen. Alles gut. Nee, ich habe ja gesagt, da bin ich schlecht für. Ja. Meister H. wird jetzt hier
fünf aufzählen. Genug.
Nee, ist echt schwierig. Aber was ein wilder Auftritt war, ich kann nicht genau sagen, zu welchem Anlass es war. Es war aber im Nachtleben. Und wir haben Blitzkrieg Karlschlag das erste Mal aufgeführt. Und da waren die ganzen... Alter, also ein Teil unserer Writer-Crew ist ja, wir sind ja, haben ja sehr Affinitäten zur Brigade Nassau, sag ich mal, Connections. Mhm. Lassen wir es mal so stehen. Und, ja. Und da waren halt einige Leute da und dann haben wir das Lied gespielt und dann gab es halt echt Stage-Diving mit auf den Händen bis im Nachtleben nach hinten tragen von der Kurzmühle. Ich meine, ihr kennt das Nachtleben, ihr wisst, wie viel Platz
ich wollte es gerade sagen, die Leuten Bühne ist nicht
und dem Kopf ist, ja. Und
plus, das ging, die Bühne ist auch nicht
Lied
sehr hoch.
Komplett Stage-Diving, die Jungs sind total ausgerastet. Halt original, ich habe gedacht, ich bin bei Suicidal Tendencies oder bei DRI oder keine Ahnung, auf irgendeinem Punkkonzert. Das war schon eine wilde, das war ein krasser Moment auf jeden Fall, ja. Weil
ich wollte gerade sagen, wenn die sich auf den Händen tragen, da ist zwischen dir und Decke
nicht viel Platz. Da war gar nichts. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es ging ziemlich wild ab. Ja, ich habe da so ein paar krasse Bilder noch im Kopf. Also das war schon ein ziemlich wilder
Auftritt. Gut, also musstet ihr euch da auch gar nicht rauswinden, weil das war ja euer Ding. Ja,
nee, also genau. Also das...
Bist du wieder zurück auf die Bühne gekommen?
Gelaufen
also haben sie dich wieder zurückgetragen.
Also, und dann kann ich vielleicht... Ja, nee, ich nicht, sondern ich habe ja performt und die Jungs vor mir. Ich habe die ganzen
das
Fans
Publikum
gesehen.
Das
und ich so, okay, was ist mir los?
Okay. Ja. Wie so eine Welle. So,
wir hatten halt mehr Affinität auch zu diesem harten Gitarrenbeat.
Ja.
Auf jeden Fall. Und dann war es noch die Sache, was ich vorhin auch angedeutet habe. Das ist auch noch eine krasse Geschichte. Und es war in der Butch Cup. Also vor allem in Eschersheim. Ja. Die Butch Cup.
Die alte Butch Cup,
ja. So. Es war irgendwas, was für MTV aufgenommen wurde. Es war irgendein World Cup Contest und wir sind da aufgetreten und so. Keine Ahnung. Also es wurde auf jeden Fall auch aufgenommen. Und das war, wir waren dran und wir hatten eine Show, jeder von uns geht raus. Nordmassiv plus Binding Squad war, glaube ich. Also es waren auf jeden Fall nicht nur vier Leute vor mir. Und jeder rappt irgendwie vier Bars oder so. Und dann kommt der Nächste auf die Bühne. Und am Ende stehen wir alle auf der Bühne. So, ich war der Letzte. So, und das war dann, die Show geht los. Und wir stehen so vor dem Bühneneingang. Und da denkst du, boah, okay, was ich vorhin erzählt habe. Ja, Stage Fright, Lampenfieber. Ja, so pff, gekotzt. Und die anderen alle so gedacht haben, mir erzählt so, okay, ey, Alter, jetzt treten wir hier auf. Ja, jetzt wird das aufgenommen. Und jetzt haben wir diese Show geprobt und der Kratz kommt nicht, ne? Und die haben erzählt, so wie sie auf der Bühne standen, jeder ist so raus, hat seinen Verse gerappt und alles so gedacht, so, oh, scheiße, ey, scheiße, scheiße. Und ich bin halt original, ich hab's geschafft mit Kotzen und allem. Ich komme auf die Bühne, genau wenn mein Verse dran ist, bin ich irgendwie auf der Bühne, springe auf die Bühne und rappe meinen Verse. Und danach habe ich auch nicht mehr gemerkt, das war echt eine total abstruse Geschichte.
War das hier Mixery Raw Deluxe oder sowas?
Ich glaube, das war Mixery Raw Deluxe.
Ja, das kann sein.
Das war
wir
eine.
Haben das nicht mitgekriegt, aber ist noch nicht aufgefallen, dass deiner zu spät kam.
Nee, ja, genau. Das war Mixery Raw Deluxe. Das war dann aber Viva und nicht MTV.
Ja,
das war sein. Viva, genau. Das mit, war eine von den.
War das, nicht,
das war Mixery Raw Deluxe Battle oder so.
Wie hieß
das? War, als die in Frankfurt das ausgetragen haben.
Genau, war da nicht irgendwie, wie hieß die Rapperin?
Rapperin?
Bricks oder so? Hm. War die nicht in der Jury oder sowas? Ich weiß es nicht mehr.
Bricks
oder so.
Sie hieß auf jeden Fall Bricks. Ich weiß nicht, ob die in der Jury war.
Auf jeden Fall war die irgendwann mal in irgendeiner Jury, als wir in der Batsch Cup bei waren, bei dem Contest.
Ja, also das wären so zwei Geschichten. Ne?
Ja.
Aber es gibt wahrscheinlich noch viele mehr.
Ja, aber da...
Du warst ja viel im Studio, hast du ja gesagt.
Nein. Aufgrund meines Lampenfiebers, glaube ich, war ich auch immer auch ziemlich dicht und habe nicht so viel mitbekommen um die Konzerte rum. Habe ich vorhin drüber nachgedacht. So.
Hast du das immer mit Alkohol bekämpft?
Nee, mit dem Alkohol nicht so sehr.
Okay.
Aber Steve, du warst auch immer relativ aufgedreht.
Ja, ja.
Aufgeregt.
Ja, wirklich.
Also Alkohol auch schon, aber... Ja.
Ja, nee, ich habe auch Lampenfieber. Immer. Also jetzt nicht mehr, aber hatte ich ja. Tatsächlich. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du vorhin gesagt hast. So mit dem. Es gibt so einen bestimmten Moment, der ist für jeden so ein bisschen anders, aber es gibt so einen Moment, da ist einfach genau das Gefühl weg. Also dieses. Weißt du, was ich meine? So diese man geht. Also es gibt. So, bei mir war es meistens so, entweder bei mir mit dem ersten Wort oder Satz ist vorbei, oder aber so dieser Moment davor, ich habe nie. Vor einem Auftritt gekotzt, aber ich kann es genau nachvollziehen, was du da empfunden hast.
So. Ich habe dich vor einigen Auftritten gesehen und der war immer so leicht grün.
Ja, ja. Das war immer
das hier ist und sehr da kurz vor Kotzen. Manchmal ist es so gar kein Problem und manchmal ist es sehr unterschiedlich.
Ja, aber ich muss auch sagen, das ist aber für mich auch oft das gewesen, was es ausgemacht hat. Ne? Also dieses aufgeregt sein und dann aber kommt dieser Punkt. Und dann,
ja, aber ab da wird es doch erst geil.
Also meine ich doch gerade. Und dann ist alles geil.
Freut, wenn er noch vorher noch mal...
Nein, aber dann, wenn dieser... wenn man dann gekotzt hat...
Kann man schon weglassen, ja?
Ja, kann man, das stimmt, das kann man weglassen. Aber wenn dieser Moment eintritt und man dann, wenn es dann losgeht, dann wird es halt geil. Und das ist, glaube ich, das, was man...
Ja, für alle, die nicht auf der Bühne zu stehen und es funktioniert und man kriegt so ein Vibe vom Publikum. Ja, die müssen ja nicht ausrasten, aber es ist gut.
Ja.
Ja, wir fühlen das. Es ist so schön. Es ist einfach so toll. Es ist einfach so wirklich ein süchtig machendes Gefühl. Das ist einfach so.
Ich glaube auch, dass das aber das auch beschreibt, weil es ist so dieses Warten auf einen Punkt und dann spielt der Kopf verrückt, da spielt der Magen verrückt.
Ja.
Wenn du dann endlich das machen kannst, was du willst und worauf du Bock hast.
Du wirst freigelassen.
Ja, du bist so, es ist so der Punkt, wo du endlich loslegen kannst. Also dieses Gefühl mit auf der Bühne stehen, okay, aber vielleicht können das andere nachempfinden, wenn du sagst, ich muss eine Präsentation halten oder ich muss irgendwie eine Rede halten vor mehreren Leuten oder irgendwas. Ich glaube, die können so ein bisschen im Ansatz
nachempfinden. Ich schäme mich schon fast, Entschuldigung, Tobi, ich schäme mich schon gerade fast, weil ich sehe, dass es keinen Binding-Radler gibt, sondern leider Warsteiner-Radler gibt. Aber gut. Piep. Sorry.
Wir biepen das aus. Nein, aber nochmal zu sagen, das ist bestimmt Menschen in anderen, wie gesagt, nicht mit diesem Kick, den du dann vom Publikum kriegst, aber mit anderen Sachen im Alltag, Präsentation oder irgendwas machen musst, worauf du auch wartest, bis du das dann machen kannst. Oder bei mir war das früher so gut, ich habe nur A-Klasse gespielt, aber ich war vorm Spiel aufgeregt. Und dann war ich endlich auf dem Platz und konnte kicken. Und dann hat der Kopf aufgehört zu denken und du hast... hört sich blöd an, du hast an meinem Fuß gedacht oder du hast halt einfach gemacht, ja. Du hast funktioniert, exakt. Und hast das gemacht, was Bock macht. Deshalb, okay, du hast nicht vielleicht das Feedback von dem, vom Publikum, was nochmal oben drauf kommt, aber du hast dieses, du hast, ich denke, viele kennen das, zu sagen, ich bin aufgeregt von irgendwas, weil man sich früher davor Gedanken macht, aber wenn du in der Sache drin bist und reagieren kannst und das selber in der Hand hast,
ja.
Und vielleicht dann noch, wenn du Glück hast, das machst, worauf du Bock hast, dann, ich glaube, das können schon viele nachempfinden.
Ja, so ein bisschen wie wenn die Influencerinnen und Influencer ihr Bild posten und dann die ersten 20.000 Likes reinkommen. Wow.
In den ersten 2 Minuten. Anderes Thema. Ich würde mir auch noch gerne was zu trinken holen.
Du möchtest eine kleine Getränkepause haben? Natürlich, Tobi. Danke. Machen wir doch. So, Tobi, hast du Getränke? Hast du eigentlich mit dem Sigi geklärt, warum wir kein Binding haben?
Das ändert sich in Zukunft.
Das ist genau. Das ist,
da wird der, so geht es nicht.
Da wird der Lieferant gewechselt. Hat er gesagt.
Der Sigi ist kreativ, wenn es um sowas geht.
Der Sigi ist super
kreativ. Der hat bis jetzt alles ran geschafft.
Ja. Wie die Frikadelle, die vegetarischen Frikadelle, ja. Mit nur Bissi-Fleisch.
Ja. Genau. Lokalkolorit ist uns sehr wichtig, deswegen auch Binding Squad. Aber wir haben auch schon Binding Squad Partys in Locations gemacht, wo es kein Binding gab. Ich meine, das ist halt so. Also man kann es auch übertreiben.
Wir nehmen halt, ja, was
also,
kommt.
Genau. So im Endeffekt ein bisschen, ja. Nächste Frage.
Jawohl. Ja. Nächste Frage. Nee, lass uns doch ein bisschen über die aktuellen Sachen oder die aktuellen Geschehnisse.
Ja.
Du bist wieder zurück im Musikgame.
So, oder wir, also ich ja, weil ich du bin ja hier der Gast, aber wir als Nordmassiv auf jeden, ja, Fall. Ja,
genau.
Und also, vielleicht haben es die Leute gemerkt, auf einmal gibt es uns auf Spotify komplett. Im Laufe des letzten Jahres sind alle Sachen jetzt auf einmal hoch. Also nicht nur Spotify, auch Bandcamp, Apple Music und so, überall.
Ja.
Teaser, Geezer, wie heißen die Dinge? Ich keine Ahnung, es gibt so viele.
Ich versuche
es schon.
Deezer, heißt es. Ja, was auch immer.
Ich habe direkt eine Frage.
Ja.
Ich habe ja auch fest, natürlich als aufmerksamer Gastgeber, das natürlich auch gemerkt, dass es plötzlich gefühlt doch eigentlich alles von Nordmassiv.
Eigentlich so gut wie, ja doch, eigentlich alles.
Genau.
Also alles, was bei mir auf dem Label rausgekommen ist,
genau,
auf Enemy Records, ist jetzt digital erhältlich. Ja.
Jetzt habe ich eine Frage, die ich hoffe, die führt nicht zu weit zum Nerd-Talk, aber es sind ja ein paar Songs, die auf, ich sage jetzt mal, Instrumentale, also Musikstücke gemacht worden.
Vom Binding Squad Tape vor allem, ne? Da sind einige.
Die von anderen,
ja,
Künstlern, sag ich jetzt einfach, ja, mal, sind oder benutzt wurden. Was ja prinzipiell in der Szene bei uns so normal, ja, war und gang und gäbe war. Aber was mich interessieren würde, wenn ihr die auf Spotify jetzt hochgeladen habt oder die es jetzt gibt.
Ja. Also da bin ich kein Experte, das, ja, erzähle ich, aber ich antworte die Frage.
Bevor ich sie stelle.
Nee?
Ja.
Du hast ja die Frage schon, ja, gestellt, oder? Ich dachte, du wolltest, ja, eigentlich, ja, jetzt wissen, wie das funktioniert und, ja, ob es, ja, da, genau, Probleme geben kann und, ja, wie wir, genau, das geregelt haben.
Genau.
So, das hat das Label für uns geregelt. Jetzt könnte ich dann gleich erzählen, was für ein Label. Weil, ja, also ich bin das nicht. Nee, soweit ich die verstanden habe, ist das eigentlich kein Problem, weil ich habe ja auch jetzt, als wenn man die Credits angibt, dann natürlich die Produzenten von den Liedern, die Beats gemacht, ah, ja, haben, angegeben, perfekt, und so, okay, shit. Dann kriegen die ihre Tantiemen über,
verstehe,
bei, mhm, uns in Deutschland GEMA und so. Aber da könnte es schon Probleme geben, aber einfach gemacht. Das ist, wenn du mal dir Spotify jetzt mal als Beispiel, ne, ansiehst, dann gibt es ja öfter mal.
Ja, klar.
Ja? Genau, aber das war schon so ein Ding. Also natürlich sind da Credits, das ist dann nicht produziert von mir, sondern das ist dann produced by, in dem Fall jetzt willkommen in Frankfurt CD zum Beispiel, mhm, ne, vom Binding Squad Export Tape. Das ist ja zum Beispiel das prominenteste Beispiel. Da ist natürlich klar Just Blaze und so. Ne? Also ich, ja, meine, logisch.
Genau, das heißt, wenn man das bei Spotify dann eingeben würde oder anklicken, kann man, glaube ich, wer das produziert hat. Ne? Dann würde man dann,
genau, bei Songinfos und Song-Infos, dann müsste, genau, da eigentlich, ich meine, ich habe da so eine Liste hingeschickt.
Ja.
Ich habe die nicht eingegeben in die Masken von Spotify. Deswegen, ja, weiß ich es jetzt nicht genau.
Nee, aber, ja, mich interessiert, aber weil das ist schon
eigentlich
nicht
ist das so, ne, die Idee. Aber das könnte, ja, schon sein, dass trotzdem das geclaimed wird irgendwie oder wie man das auch immer nennt. Ja.
Ja.
So, und dass es dann runtergenommen werden muss. Aber das passiert da im Grunde eigentlich nicht. Ja. Also das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate draußen und haben da nichts gehört. Und ich glaube, bei den Klickzahlen ist das auch völlig irrelevant für die Leute. Das ist unterm Radar wahrscheinlich von,
ja,
irgendwelchen Ami-Firmen.
Das kann sein, aber ich glaube, manchmal geht es gar nicht unbedingt um die Klickzahlen, sondern einfach so um dieses... ich möchte das nicht, weißt du, so...
Ja, das könnte, also, glaube ich, sein. Also das, ne, meine ich damit. Es könnte, glaube ich, immer noch sein, dass eine Person sagt, ich möchte nicht, dass das so gemacht wird. Genau. Aber an sich ist es legal im Sinne von, wenn, ja, da irgendwelche Royalties anfallen, kriegen die Leute, die Musik original geschrieben haben, dann auch noch irgendwas.
Ja.
Wie das jetzt technisch funktioniert, habe ich keine
Ahnung. Aber andererseits, weißt du, wenn so ein großer Produzent wie Just Blaze sagen würde, so, ich möchte das nicht, dass der Song von der Binding Squad auf Spotify ist, wäre auch eine interessante Werbung.
Ja, ja, ist schon so, bad news is good news. Ja, genau. So, in dem Fall schon, genau. Ja, auch, also ja, manche sind, Leute sind ja dadurch berühmt geworden, dass sie irgendwas gecovert haben, die Leute wollten nicht covern, vorher hat das Cover keiner gekannt und danach wollte es jeder hören. Ja, genau. Ja, kann schon sein, ja. Naja, ich glaube jetzt nicht, dass wir noch berühmt werden, das ist auch nicht unser Ziel. Ja. Wir haben einfach Bock auf Musik und wollen noch ein bisschen was machen, ja. Und so ein bisschen an der Geschichte, an der Legacy arbeiten sozusagen, ja.
Die ja schon vorhanden ist. Ich meine, wenn man auf Spotify geht, dann kann man schon längere Zeit scrollen, bis man da durch
ist. Ja, das war dann auch erstaunlich. Also, da um deine Frage, die du jetzt gerade am Anfang nach dem Break gestellt hast, ja, aufzunehmen. Also, genau, ich war ja so ein bisschen draußen und dann hatte ich irgendwie natürlich hier alte Festplatten, da irgendwelche CDs, da irgendwelche DATs liegen, ja, und das alles nie wirklich gesichtet. Und so vor 14 Monaten, so Anfang letzten Jahres, kam E-Mail über Insta eine Nachricht von Vinyl Digital. Man kennt, das ist so ein Label hier und da war ein Vertrieb. Und die bringen zum Beispiel diese I&I-Platte, die komplett von Pete Rock produziert ist, irgendwie raus, mit lizenziert von Pete Rock. Das ist die international offizielle Veröffentlichung von dem Album und so Zeug. Ja. Also sind schon irgendwie so ein bisschen, nicht so eine Klitsche, sag ich mal. Ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall, die schreiben uns an, so, hey, wir haben gesehen, euer Zeug ist ja überhaupt nicht bei Spotify und digital und Apple Music und gar nichts, Bandcamp, was ist denn da los und so. Ich so, habt ihr da kein Interesse dran? Ich so, doch, ja, habt ihr dann, ja, und dann kamen so in Kontakt und Gespräch sozusagen, dann noch über Nachrichten. Ja, wir würden das machen für euch. Und ich so, ja, obergeil, dann macht ihr das. Ich hatte das eh schon geplant, so über DistroKid, da hatte ich so einen Account, das ist so ein, so jemand, der das halt macht, provided, ne, dass man nicht Apple Music und all die ganzen Plattformen einzeln anschreiben muss, ne, so, bam. Wollte ich machen, hatte aber keine Zeit, da alles hochzuladen, weil da muss ich ja alles, die da, was wir gerade besprochen haben, die ganzen Credits und den ganzen Shits und dann suchen, was ist denn jetzt eigentlich die gemasterte Version? So nach 15, 20 Jahren irgendwie, was ist denn jetzt noch die Originalversion, die wir rausgebracht haben? Ne?
Ja.
Also war ein bisschen Arbeit und so, habe ich ja im Endeffekt jetzt alles gemacht, wie man sieht, ist ja rausgekommen. Naja, auf jeden Fall, die haben uns angeschrieben oder mich kontaktiert und ich so, ja, ja, super, macht ihr das? Und dann war so die nächste Frage, nachdem das geklärt war, so, ja, übrigens, wir haben ja auch einen Plattenvertrieb und so. Habt ihr eigentlich noch, oder hast du noch Schallplatten im Keller kratz? Und ich so, ja, ich habe noch von fast allen Sachen was da. Ja,
ach, ja, stimmt, super. Weil du ja das Label vorher warst.
Ich hatte ja das Label, genau. Enemy Records, das heißt also Gassenhauer, Nordmassivum, Epps Maxi, die Nordi Massiv, Scheißegal Maxi, Schlachtplatte, Export Tape, Extraordinär, Throwback Tunes. Das ist ja alles bei mir auf dem Label rausgekommen. Und das da hatte ich natürlich. Naja, ich schmeiß doch nicht, ich meine, ich habe dafür Geld ausgegeben. Ich
weiß, na klar, nein, ich meine,
Also, hallo? Ja, Entschuldigung, also die Frage ist also,
nein. Naja, nein, nicht, dass du es wegschmeißt, aber ich meine...
Ja, was soll ich sonst damit machen, wenn ich es aufhebe? Also aufheben oder wegschmeißen? Also das wollte ja eine Zeit lang niemand. Oder ich hätte mich nicht drum gekümmert. Der Holz, also der Meister hat immer gesagt, ey, geh doch mal dahin, die Platten hier, da, geh doch mal zu dem, von dem ich so, ja, ey, mein Leben, ich bin gerade dabei, ich mach das, wenn das alles clear ist. Ist eh ein Fehler, Leute, ne? Das haben jetzt Leute, die älter sind, haben das gerafft, das Leben ist genau jetzt und die Hürden, die man zu nehmen hat, die sind das Leben, ja, und es gibt nur heute, gestern ist vorbei, morgen gibt's noch nicht, mach das jetzt den Shit, verschiebt es nicht auf. So, einfach nur mal so jetzt mal als Lebensweisheit, also.
Meine letzten Worte vorausgedacht.
Das, ja, so, ehrlich, das habe ich jetzt in letzter Zeit auch krass gemerkt nochmal, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Hatte ich so, ja klar, super. Ja, und wie ich im Vorgespräch schon erzählt habe, ne, ich habe jetzt nichts mehr eigentlich so gut wie im Keller. Nur noch so, also ich habe alles, was ich so verkaufen könnte. Ja, von der Platte noch 10, von der noch 10, aber halt, wenn man Leute trifft, damit man noch eine hat und eine verschenken kann oder so. Ja,
ja, klar.
Das ist alles jetzt weg. Das war echt geil. Ja. Ich meine, mega viel war es auch nicht mehr, aber so hier nochmal von der Nummer 100, von der Nummer 80 oder so. Also naja, und dann war so, nachdem das geklärt war, ich so, ja, hab ich, ja, und dann so, ja, und wie sieht's aus, habt ihr unveröffentlichtes Zeug? Keine Ahnung. Hab ich selber, das war vor 14 Monaten irgendwie, so 2021, Frühjahr, und ich so, muss ich gucken? Ja, hier und da, vielleicht, weiß ich nicht. Und dann habe ich irgendwie mit DAT-Recorder wieder ausgepackt, angeschlossen, die Kiste mit den DATs, alte Festplatten, alles so, was es so gab, was ich gerade erwähnt habe, so irgendwie an Daten und Tonträgern. gesichtet und bin auf Sachen gestoßen. Ich habe dann 2 Uhr nachts den Meisterhahn angerufen. So, Holsch, bist du noch wach? Ja, was geht da? Hör dir das an. Telefon an die Box gehalten. Geil. Ey, ich habe Zeug gefunden. Ey, so, was ist das? Ich so, keine Ahnung, Holsch. Wann haben wir das aufgenommen? Keine Ahnung. Ey, ich habe Zeug gefunden. Ich wusste gar nicht. Also, die haben mich auch so nach Beats gefragt. Ne? Und ich habe dann auch Beats gehört, so, der hat immer Beats gemacht und auf das aufgenommen und so, ne? Ja. So, dann Beats gehört, ich so, ah, der Beat, den müsste ich nochmal ausgraben, den jetzt nochmal rausholen, der alte Sampler anschließen, SP anschließen, wieder irgendwie gucken, ob ich das neu machen kann und neu mischen oder so, wäre geil. Und dann, das war 2 oder 3 Mal und dann irgendwie 4 Dats später oder so, kommt irgendwie eine Aufnahme, der Beat mit einem Verse und so, und ich so, hä? Wir haben eine Aufnahme davon. Es war echt krass, Naja, Zeit auf jeden Fall auch, ja. War die Frage dann, die ich denen stellen konnte, so nach ein paar Tagen Recherche, ich so, ja, ich glaube, wir haben genug. Dann kam halt unveröffentlichtes Zeug. Dann habe ich Remixe gefunden von 2 Liedern. Ne? Und dann habe ich noch gemerkt, okay, es gibt noch ein paar Dinge, die auf Samplern rausgekommen sind. Oder zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, Nordi Massiv. Ja? Das ja nur auf der Maxi draußen war, aber nicht auf der LP, auf der Schlagplatte. Na, so 3 Solide, die schon rausgekommen sind, aber nie bei uns auf dem Label quasi, auf dem Longplayer oder eine EP. Mit diesen ganzen neuen Liedern und den 2 Remixen. Ja, und jetzt haben wir am 10.06. kommt Rohstoff raus. Nächste Nordmassiv Release, ohne dass wir hier was aufgenommen haben. Wir haben auch nichts gemischt. Ich habe original die Tracks, die waren so fertig, wir haben sie nur gemastert. Ja, oder mastern lassen. Okay. Also, ja, also schon. Ja, ja, also, aber du hast aber so keine, nichts gemischt. Das waren alles fertige Mixes. Ja, so.
Und, ich wollte gerade sagen, ging ja wahrscheinlich auch teilweise nicht, weil ja bestimmt.
Ja, das sowieso nicht. Keine Ahnung. Das war da damals noch. Die ersten Sachen waren noch original. Mit dem Atari ST, mit MIDI-Ausgang, mit einem gecrackten Cubase von 1989 und so. Ja? Ja. Also, es geht gar nicht. Und dann irgendwie Cubase auf dem PC. Ja, das geht sowieso nicht mehr. Keine Ahnung. Habe ich jahrelang nicht mehr benutzt. Ja. Und dann Logic halt auf Mac. Aber keine Ahnung. Von Logic-Files von 2001 oder so. Ich meine, krieg die mal zum Laufen heute vielleicht. Also, wenn ich die überhaupt noch finden würde. Also ich habe zwar auch viele Backups gemacht, habe dann aber gemerkt auch, weil ich, also gar nicht jetzt, um neu zu mixen, sondern weil ich gemeint habe, boah, die A-Cappellas wären geil, wenn wir da das hätten, so für Serato zum Cutten oder so. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, ich habe zwar Backups gemacht, aber naja, in der Zeit nicht so richtig und nicht so richtig archiviert und dann fehlen dann doch Sachen und so. Naja. Ja, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich habe dann mich hingesetzt, nicht alles, was ich auf den DATs gefunden habe, ist jetzt auch auf dieser Platte draußen. Das sind ein Longplayer, fast 21 Minuten jede Seite, das sind 12 Lieder mit Skits und Shits und Wahnsinn, dafür, dass wir nichts neu aufnehmen mussten, haben wir quasi einen neuen Release. Ja, das passt sehr gut zu 30 Jahren Nordmassiv, aber wir nehmen auch neues Zeug auf jeden Fall. Ja, also, da sind wir noch dabei, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? So, ja. Aber das ist einfach toll, dass das jetzt da ist. Ja? So, das ist der Hammer, ja, das ist einfach so schön, einfach, das ist so, es passt einfach alles zusammen, irgendwie jahrelang nichts, aber jetzt laufen alle Fäden zusammen und wir haben 30 Jahre Nordmassiv und alles Zeug ist auf Spotify, die Sachen gibt's wieder, ein paar LPs und Maxis gibt's noch bei Vinyl Digital, also die letzten Exemplare, Leute, ne? Und jetzt haben wir sogar neuen in Anführungsstrichen Release, ja. Also zumindest sind da Sachen drauf, so, ja, die kennen unsere Fans nicht. Mindestens 6, 7, 8 Lieder von den 12 kennt niemand. Geil. Von den Leuten, die da draußen sind, ja.
Also, das ist also, ja, ein richtiges, also kann ich mir richtig geil vorstellen. So eine Zeitreise zurück zu dem Ganzen. Ich meine, wie gesagt, ihr habt ja ein großes Repertoire und alles, aber das ist ja das, was viele immer wollen. Irgendwas Neues. Und gerade heutzutage wollen auch viele neues Altes. Ne?
Weil das ist so interessant, ja, weil unsere neuen Sachen, das ist halt auch die Frage, die wir uns stellen, so, okay, wir sollen schon Nordmassiv-Sound haben, aber was ich gar nicht leiden kann, sind so die Leute, die 1996 hängen geblieben sind. Also das können sie machen. Also ich kann das für mich nicht leiden. Das klingt jetzt vielleicht da. Ich will gar nicht darüber urteilen. Das ist nicht mein Ding. Ich will neu aufgeschlossen sein und auch was Neues machen. Aber ich will nicht dem Neuen hinterherrennen. Also ich meine, ich gehe auf die 50 zu, ich muss jetzt hier nicht irgendwie wie ein Trap-Rapper klingen. Auch wenn das hier und da geil ist, also nichts dagegen. Aber das muss ja auch passen. Das wird dann auch irgendwie lächerlich. Aber ein gutes Beispiel, was jetzt gerade ist, wie es funktionieren kann und wie es halt langweilig ist, ist die neue Method Man, die jetzt gerade rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. irgendwie in the Math Lab 3, keine Ahnung, sieht man schon Nummer 3 von dieser Reihe schon, keine Ahnung. Ja. Oder die neue Pusha T, die jetzt gerade auch nicht umsonst Nummer 1 in den Staaten ist. Und nicht, weil sie poppig ist, weil die Platte ist nur in Dur-Akkorden geschrieben. Ja? Also es hat nichts Pop-Appeal. Aber wenn man die vergleicht, so an alle, die hier da draußen sind, hört es euch mal an, vergleicht es. Method Man klingt halt wie ja, Wu-Tang Shit seit 20 Jahren klingt. Es ist nicht schlecht und das ist auch cool, der hat Charisma und der hat eine krasse Stimme. Aber das ist irgendwie, das ist kein Höhepunkt. Das ist the same shit seit 20 Jahren. Mhm. Willst du nicht schlecht machen? Ich werde gekreuzigt bestimmt von manchen Leuten, ja. Aber dann hörst du dir die Pusha T an und man kann sich ja streiten, wie man will, ob man das mag oder nicht. Aber was der Pharrell und vor allem der Pharrell, was der für Beats da produziert hat und wie unterschiedlich von der Stimmlage Pusha T rappt, wie er sich neu erfindet und nicht nur das macht, was er schon mit Clips mit seinem Bruder gemacht hat und die letzten drei Alben gemacht hat. Ja? Und das ist so, was ich meine. Das ist geil. Und dann müssen wir mal gucken, was jetzt mit uns da passiert. Ne? Also sich treu bleiben und nicht irgendwie auf einmal was ganz anderes machen, wo dann die Leute, die einen jahrelang irgendwie gemocht haben, sagen, what the fuck. Ja? So, ja. Aber irgendwie, wir machen jetzt kein Lied, das wie 1999 ist oder 2001. Dafür haben wir jetzt diese Platte, weil das ja, sind die Originallieder. Und das sagen. Ist das Schöne, ja. Um jetzt zu deiner ja. Frage zu kommen, das ist das Schöne irgendwie bei dem Produkt, so einerseits, wir bieten quasi, hoffe ich mal, unseren Fans was an, was ohne, dass wir uns verbiegen müssen, das ist original, das ist von damals. Ja. Also wir versuchen nicht, wie damals zu klingen, das
Files.
Ist der Shit. Von ja, das ist aber ein bisschen schwierig. Also wir haben ja auch ein paar Lieder rausgekickt und so ein Titel zum Beispiel, ja, so stand ja auch quasi im Raum, so als Arbeitstitel oder so, aber noch nicht mal wirklich als Arbeitstitel, ja. Aber das Problem ist, da denke ich immer an die Nas-Sachen. Ja, der hat ja nicht gerade wieder was rausgebracht, so ein Lost File schon wieder. Also, das Problem ist, dann hört man die Sachen an und denkt sich, ja, das ist schon klar, warum das nicht rausgekommen ist. Weißt du so? Ja.
Okay, das wollte ich jetzt gar nicht.
Ja, okay, und das kann man bestimmt bei uns bei ein paar Sachen auch sagen. Also, dazu muss ich sagen, viele von den Liedern, die jetzt rauskommen, das waren nie Mixes, die gemixt wurden, sondern das waren einfach Mixes im Studio. Wir haben den Verse aufgenommen und damit man sich's mal anhören kann. Lustigerweise sind halt die da jetzt, oder ne, lustigerweise oder coolerweise waren einige von denen so, dass man sagen kann, die kann man benutzen als Grundstock, wenn man sie mastert. Und die sind jetzt auf der Platte rausgekommen, ja, so. Haben noch ein paar andere Sachen gehabt, die vielleicht sogar geiler waren, wo die Aufnahme aber so war, dass gesagt haben, die ist shitty fuck, weißt du so. Ist eigentlich ein geiles Lied, aber das ist so rotzig, das können wir nicht auf Vinyl pressen oder so, weißt du so. Ist halt, geht halt nicht, ja. So, ich hoffe mal, dass das, was ich jetzt sage, nicht, ich lügen gestraft werde, wenn die Leute die Platte dann hören und sagen, aber das ist doch genauso ein alter Schrott. Also ich meine, es ist halt alt. Aber wie du sagst, schön, um das nochmal aufzunehmen, ist es sehr schön, dass wir was anbieten können, was wirklich Boom-Bap-Hip-Hop ist, weil es ist aus der Zeit.
Das wollte ich gerade sagen, mit diesen Lost Files meine ich einfach sowas, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dieser Zeitreise. Ne? Das sind jetzt so Sachen, die bei dir irgendwie im Keller waren und so weiter, aber die sind ja erstens aus diesem damaligen Lifestyle, aus den damaligen Sessions und so weiter entstanden, wie alle anderen Sachen auch. Ja, die sind nur aus verschiedenen Gründen nicht rausgekommen, aber es ist nochmal was vielleicht auch den Hörern dann nochmal so diese Zeitreise zurückgibt, um nochmal den Katalog, den ihr eh schon habt, nochmal zu ergänzen. Und man sagt, okay, geil, jetzt habe ich wieder mal was Neues aus der alten Zeit. Und ich meine jetzt nicht, ihr habt ja nicht die Intention oder ihr habt es ja auch nicht nötig zu sagen, so, jetzt bringen wir nochmal die alten Dinger raus, um irgendwie oder so. Nee, ihr habt Bock drauf, das zu machen und halt auch genau aus diesem, das waren geile Sachen und wir geben unseren Hörern nochmal was mit, was eigentlich geil ist. Und es ist jetzt nicht so eine Marketingnummer oder sonst irgendwas.
Nee, das also ich bin auch wirklich, also als die Frage kam, habe ich echt nicht dran gedacht, ja, und habe das dann zusammengestellt. Und aber als das Produkt jetzt fertig ist mit den Skits und allem und so und gemastert dann, habe ich echt gedacht, okay, nee, das ist gut. Es gibt so ein, zwei Dinge, wo ich so immer noch so denke, hätte man doch nicht. Klar, sage ich jetzt aber auch nicht dazu, welche das sind. Das ist halt so, hat jeder Künstler bringt was raus und ist nicht 100% zufrieden.
Ich glaube, das ist vielleicht auch dieser Perfektionismus des Schaffenden.
Sicher, das meine ich ja. Das hat sicher jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, es ist echt geil. Also ich kann das auflegen und ich höre es mir selbst an. Ich höre mir manche andere Sachen von uns, habe ich jahrelang nicht angehört und höre jetzt sie auch mir nicht an. Ich meine, klar, weil es für mich auch so frisch ist, weil, wie ich gerade erzählt habe, manche Sachen habe ich seit der Aufnahme vor, ich meine, das ist eine Lied von 98, ja, habe ich seit der Aufnahme vielleicht irgendwie dreimal gehört. bis jetzt. Und wir haben 2022, ja. Oder es war letztes Jahr 2021 und so. Also auch für mich frisch. Und deswegen ist das schön. Ja. Und wenn es für mich frisch ist, obwohl ich ja eigentlich die Sachen kenne, bin ich mal gespannt, wie das ist. Ein paar Leuten haben es natürlich schon gezeigt, aber das sind natürlich auch Kumpels von uns und das ist ein bisschen was anderes. Witzig war, da waren Leute dabei, so, erzähl die Story, wie ich so, ich habe keine Ahnung, wann das aufgenommen worden ist und dann Kumpels von mir, ja, da war ich doch im Studio, da warst du mit dem da, das war dann und dann kam ich dann so und die erzählen mir dann so, ja, da war ich doch bei der Aufnahme, war ich dabei.
Siehst du,
so.
Genau, ich glaube, dass das eher sowas auslöst, so dieser Backflash zu sagen, okay, krass, und manche erinnern sich vielleicht dann doch daran. Ich meine, da sind wir wieder, um vielleicht den Bogen zu schlagen bei eurer Crew. Ich meine, Nordmassiv so, war ja eine große Nummer von der Anzahl her. Und da kommt noch so eine Frage, die ist mir vorhin ein bisschen durchgerutscht. Aber mich würde mal interessieren, so zu den Hochzeiten und so, wie viele Leute warten hier eigentlich?
Wie meinst du jetzt mit allen Writern?
Ja,
mit
alle
so 20 zusammen. Oder so?
Bitte?
Wenn man jetzt, also, das ist ein bisschen, ne, im Grunde waren wir 5, 6... Und dann die Writer, ja, 20 vielleicht Nordmassiv, ja, so mit den Writern, das waren schon so 10, vielleicht nicht ganz, ja,
so, ja, siehst, nicht ganz, schon so
irgendwas so über 15 waren wir dann schon.
Ja, und ja. Wie du vorhin erzählt hast, dass ihr immer zusammengehangen habt und sowas und selbst für die.
Ja, das sind aber verschiedene Phasen, ne, du musst dir vorstellen, das ist ja was von 1993 bis 2003 oder so, so ungefähr, ja. Kannst dir vorstellen, wer sich da mit wem und wann ich wo mein Studio hatte und wer noch was anderes, ja. Also das hat sich dann immer gewechselt, wer mit wem abgehangen hat. So, Leute, die am Anfang dabei waren, am Ende nicht mehr dabei oder so. Also,
ja, aber für wen ist da wahrscheinlich was dabei? Also wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass das einfach, glaube ich, nochmal so eine Zeitreise wird für alle.
Ja, ich denke auch. Ja. Das war für mich und für uns auch eine krasse Zeitreise. Aber für mich vor allem war es eine Hardcore-Zeitreise. Und das hat mich auch... Wir hatten das Thema ganz am Anfang vorhin so ein bisschen mit No Regrets, ja. Das hat mich nochmal wirklich so, das war für mich quasi Therapie. Ich habe abgeschlossen damit, es war alles cool, ich bin jetzt mit allem clear, was schlecht gelaufen ist oder was gut gelaufen ist. Ist auch egal, ich bin mit, egal wie es gelaufen ist und egal was passiert ist, es ist Teil meiner Geschichte, es ist genauso passiert und jetzt kann ich darauf zurückgucken und jetzt kommt Rohstoff raus am 10.06. Wir machen eine Release-Party übrigens im Stöffsche Keller. Ja, okay. Kennt ihr? Ja, ja, genau. Eintracht-Kneipe natürlich, was sonst, ja. Und 10.06. Stöffsche Keller und...
Ach, beides am selben Tag, also quasi...
Die Release ist an dem Tag und also ist ein Freitag, genau.
Ja.
Also wenn alles klappt, vielleicht müssen wir es verschieben, weil die Platte dann noch nicht da ist, weil es gab ein Problem im Cover und die ist jetzt nochmal wieder zurückgeschickt worden und das Cover, das dürfte, wir haben noch einen Monat Zeit, das dürfte alles passen.
Okay. Also, aber es ist für dich nochmal, also für dich persönlich selber nochmal so ein Abschluss, so ein Deckel drauf.
Ein Abschluss auf die Vergangenheit und bin gespannt, was ich erzählt habe, ne, mit dem Herbst und 3 Jahre Nordmassiv und neuen Sachen, was jetzt passiert. Aber Start, es ist schon ein Abschluss.
Start für einen neuen Abschnitt.
Beides, genau, ja, es ist ein Abschluss geil. Und ein Start irgendwie. Ne? Also das ist hast du gut ausgedrückt, ja, es ist auf jeden Fall für mich...
Ja, das ist super, so wie ich es bei dir verstanden habe gerade.
Ich weil bin du jetzt gesagt, total frei. Ich könnte eigentlich jetzt heute sterben oder Musik machen, aufzuhören, wenn das Ding jetzt rauskommt. Es ist alles da auf Spotify. Ich habe die Geschichte jetzt hier nochmal erzählt. Andere haben die Geschichte erzählt. Ist alles gut. Ja, ernsthaft. Mir war das wichtig. Okay. Meister H. hat vorhin auch gemeint, und ich bin, oh, das ist jetzt ein bisschen arrogant, aber über die letzten Jahre höre ich auch gerade in so Sendungen wie eurer, viele, viele Leute reden, die auch dabei waren und alles gut, die auch einen Beitrag geleistet haben, aber die eigentlich dann, wo du es gesagt hast, nicht so mega relevant waren eigentlich. Und die dann ganz krasse Geschichten von sich erzählen, was auch krass war und so. Und da ist mir schon egomäßig ein bisschen wichtig, dass klargestellt ist, ne? Wie du gesagt hast, ne? Dass Nordmassiv dann schon mal nochmal eine Ecke krasser ist, als viele andere waren. Und deswegen sage ich, kann ich jetzt sterben, weil es jetzt klar ist, es ist schwarz auf weiß, es ist jetzt hier auf Magnetband oder jetzt hier elektronisch gespeichert. Wir bringen jetzt nochmal die Platte raus, unsere Sachen sind auf Spotify, weißt du, so bam, es ist alles da. So, da ist es, jetzt könnt ihr alle es beurteilen, jetzt könnt ihr euch alle selbst ein Bild machen. Ja? Jetzt ist die Information da, ob ihr der gleichen Meinung seid wie du oder wie ich auch, dass wir schon einen krassen Beitrag geleistet haben und wichtig sind als Fundament für Frankfurter Hip-Hop. Oder als Fundament ist vielleicht dann doch zu viel, aber auf jeden Fall schon ein Kapitel oder mal ein paar Seiten in einem Kapitel schon wert sind, sozusagen. Ja. Genau. Also und das ist mir wichtig, ja.
Also in die Geschichtsbücher eingetragen, genau. Wie du es vorhin gesagt hast. Nein, das ist
nee, das wirklich, so. Der ist so. Ich mein, ist so.
Ganz im Ernst, also es fällt mir auch immer wieder auf, wenn Geschichten hier bei uns erzählt werden, wir sind ja die Geschichtensammler und so, das sind also für mich jetzt langsam auch so setzen sich auch so Puzzleteile zusammen. Ne? Und wenn jeder so seine Geschichte erzählt und du dir jetzt deine dazu erzählst oder eure Geschichte, weil ich möchte es auch schon nochmal so das Nordmassiv als Kollektiv dann auch sehen, dass man, dass es ein weiteres Puzzleteil ist, das reingehört. Und wenn du sagst, so in der Juice und so weiter und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, so auch gerade dieses plakative Dasein. Ne? Also wie gesagt, ich muss nochmal sagen, bei mir, ich habe es erst gesehen, bevor ich es gehört habe. Damals. Das war halt so meine Reihenfolge, wie es wahrscheinlich vielen anderen auch ging. So.
Aber, du meinst jetzt den Namen Nordmassiv, ne?
Ja, ich meine jetzt eher die Sprayer.
Ja.
Und dann, das war so meine Reihenfolge.
Ja.
Aber wie gesagt, es war halt es war einfach wie soll ich sagen, Nordmassiv ist ein Teil auch meiner Vergangenheit, wo man sagt, das gehört einfach dazu. Das ist auch ein großer Teil gewesen. Natürlich gibt es verschiedene Sparten, verschiedene Richtungen, verschiedene Geschmäcker und sonst irgendetwas. Aber ich finde auch, dass halt in der Geschichte auch des Frankfurter Hip-Hops meiner Meinung nach ein großes Kapitel ist. Und dementsprechend bin ich froh, dass du da bist. Ich will es jetzt hier gar nicht
beschließen. Dementsprechend bin ich froh, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich mal zu Wort kommen könnte. Ja. Sehr interessant ist, dass der Marcel Waldorf, von dem ich gesprochen habe, ne, der macht ja dieses Radioskit und der erzählt halt auch sowas. Und als ich das gehört habe, habe ich ihn gleich so, ey, dürfen wir das für die Platte benutzen, Alter? So, das ist ja so geil, das ist ja so geil. Ja. Ja. Oh, herrlich, danke, dann geht mein Herz auf.
Nee, wirklich, also danke, danke. Wirklich, also es ist so dieses... man hat es damals in meiner Jugend, sag ich mal, so wahrgenommen, ob man wollte oder nicht. Ne, weißt du, was ich meine? Das ist so, und das ist für mich so ein Indiz dafür zu sagen, okay, das ist da und da war passiert was. Ob ich da jetzt krass drin war oder drin bin oder nicht oder so, das ist wieder was anderes, aber es ist da und wenn es so offensichtlich ist, dann ist es was Großes, finde ich. So grad,
aber da, das stieß mir gerade durch den Kopf, weil muss ich gerade mal auch hier mal ein Cello und Big Up raushauen, weil das war auch so ein Move vor Jahren, wo ich dann gedacht habe, wow, okay, vielleicht spinne ich mir das nicht nur im Kopf zusammen, dass wir irgendwie da einen Eindruck hinterlassen haben, sondern es ist ja tatsächlich so, denn Chabos wissen, wer der Babbo ist, Remix von Hafti. Mhm. Und da sind Cello und Abdi auch dabei. Ja. Und der Cello zählt ein paar Gruppen, 5 Gruppen aus Frankfurt auf, so von wegen. Und da ist auch noch massiv dabei. Und als ich das höre, ich so, Alter, wie geil.
Ja, das ist...
Ja, also das, da ist mir auch so, ich so, da hier, falls das irgendwie hört oder falls ihr ihn kennt, sagt mal Big Up, Jungs. Geil, Cello, danke. Ja, also das war wirklich auch so, das war echt so eine Energiespritze für mich, so positive Energie pur. So geil, Alter, auf so einem Verse von so einem Artist. Ja, gefeatured bei so einem Artist, ne, wird Props an uns gegeben. Ey, eigentlich
krass, ja, also, ja, super, danke. Fußabdruck definitiv hinterlassen.
Aber das meine ich damit und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, was Kratz vorhin gesagt hat. So dieses, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man irgendwie was geschaffen hat, ja, auch weil man ja eine große Fanbase hatte oder auch noch hat. Aber irgendwie das Gefühl hat manchmal so, auch wie du dich gefreut hast, dass in dem Magazin, in dem Hip-Hop-Magazin Juice dann irgendwie der Name einfach steht und erwähnt wird. Ja. In einem Zusammenhang, der schon für dich auch wichtig war. Weil
relevant,
ja,
mega relevant. Oder mega alles, relevant. Was ich wollte, mehr wollte ich so, nicht. Weil es ist ja fast schon... mehr als ich wollte, ne? Also weil ich meine, steht ja schwarz auf weiß. Es ist nicht nur, dass in den Köpfen der Leute drin ist, sondern genau. Steht ja da. Das ist halt nochmal dieser zweite.
Ja, plus du hast ja auch einen riesen Teil deines Lebens oder ihr auch, also der Rest, der dabei war, ja. Einen großen Teil des Lebens der Sache gewidmet. Und deswegen
vielleicht auch ist deswegen bei mir nochmal speziell, ja, weil ich habe da echt schon eine ganze Menge Zeit und auch Geld und Nerven und Energie reingebuttert.
Alles,
ne? Blut, Schweiß, aber und es lohnt sich, ne? Es ist einfach Spaß, Hip-Hop, es ist Liebe, das ist einfach krass. Was ich erzählt habe irgendwie, das war da seit 1983, 84, ich habe nicht gerafft, was das war und später habe ich gemerkt, was das ist. Ja. Und seitdem bin ich da kleben geblieben, seit 88. Ja.
Wie gesagt, ich kann es voll nachvollziehen. Und ich
wenn man dafür noch dann halt diese Anerkennung bekommt,
genau.
Dann ist es halt...
Aber ich kann auch verstehen manchmal, dass man sich irgendwo ärgert oder so ein bisschen, ja, doch ärgert, wenn man vielleicht an Stellen wo man selbst denkt, so Moment, da könnte doch diese Anerkennung auch mal kurz auftauchen, sie aber nicht auftaucht, wo man sich dann fragt und so.
Aber es ist auch das, was ich vorhin meinte mit, ich habe nicht genetzwerkt und gearbeitet. Also man muss sich die Anerkennung auch verdienen, indem man auch da manchmal hingeht und dann doch sagt, hier, guck mal, ich bin auch noch da.
Ja.
Also das habe ich auch im Laufe der Jahre gemerkt, so, man kann auch nicht warten. So, die erfolgreich sind und draußen sind, das sind auch schon die ein bisschen, die sagen, ey, ja, ja, warte mal, ich bin ja ein netter Kerl, aber guck doch mal jetzt mal auf mich. So, ohne jetzt arrogant oder so andere Leute unterzubuttern, das gehört schon dazu. Also das liegt auch an uns selbst. Wir haben da nie so viel Werbung für uns selbst gemacht oder bestimmte Dinge nicht mitgenommen, die wir hätten mitnehmen können.
Ja.
Also das ist dann nicht Ärger auf andere Leute, sondern eher, um jetzt seine Worte zu benutzen, eher wäre das Ärger auf mich selbst gewesen.
Genau.
Ja, so, genau.
Ja.
Ja, genau. Im Grunde sind immer die anderen. Man darf sich nie als Opfer sehen, auch wenn man vielleicht mal da und da Opfer ist. Ja, aber in so Sachen muss immer gucken, man kann das Verhalten der anderen nicht ändern. Man kann immer nur sein eigenes ändern. Das heißt, wenn man irgendwie sich ungerecht behandelt gefühlt hat in der Situation, muss man gucken, wie man selbst in der Situation das nächste Mal anders handelt und nicht wie haben die anderen gehandelt.
Ja.
What the fuck, kannst du eh nicht ändern. Kommen eh neue Leute. Du kannst nur gucken, was machst du neu.
Ja.
Ja. Okay, warum erzähle ich das? Ach, egal, weil ich immer gute Klugscheiße hatte.
So. Nee, du hast vollkommen recht. Wie gesagt, ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe das auch für mich hier und da mal gespürt und gedacht, so, ey, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man eine gewisse Daseinsberechtigung hat in einem bestimmten Kosmos, aber es nicht erwähnt wird oder nicht gewertschätzt wird, dann kann ich auch nicht hinrennen und sagen, hallo, so, ich bin auch noch da, ne? Kannst du bitte auch meinen Namen oder unseren Namen oder sonst was sagen, sondern einfach so.
Man ist schon hier und da darauf angewiesen, dass die Leute einen finden, weil man kann nicht bei allen Leuten winken, wie du meinst, und die sehen einen, ne? Weil man einfach nicht auf dem Radar ist. Ja, das stimmt schon.
Ja, ja, genau. Aber,
ja, aber jetzt läuft alles super, es ist echt so cool, jetzt kommt die Rohstoff und das ist einfach echt.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dieses
Geil. Geil. Schön. Jetzt hat auch alle unsere Cover sind von den Hauptleuten, also von den Hauptgraffiti-Leuten vom Nordmassiv immer gestaltet worden, bis auf den Eiser. Der hatte noch kein Cover gestaltet und der hat das neue jetzt gestaltet und deswegen, da schließt sich jetzt auch nochmal der Kreis, ja? So, von den, ja, also Zorin hatte Sachen gestaltet, Benzer hatte Sachen gestaltet, Fuego hatte Sachen gestaltet, ja, und Eis aber noch nicht, ja, und das ist jetzt total, da schließt sich das auch nochmal. Ich habe ihn auch gleich angesprochen, ich so, ja, weiß den Namen nicht, ja. Also, du hast noch nichts gemacht, du machst das jetzt, ne, da. Und das wird interessant, wenn ihr kommt, da gibt's noch, das Cover ist ja so wie ein bisschen, ja, ich verrate nichts. Das wird interessant, es gibt nicht nur eine Platte dann zu dem 10.6. Gibt es auch noch so ein paar andere Gimmicks dazu und so Zeug und so.
Das wäre nämlich noch mal eine Frage gewesen, ob man das, und ich will das Wort nur eigentlich nicht benutzen, aber es wird es natürlich auf Vinyl geben, das heißt wie früher auf Schallplatte, ne?
Ja, genau, so wie es hier
da, ja, wie wir es hier auf dem Tisch liegen haben. Aber es wird auch digital natürlich.
Auf jeden Fall, ja, es kommt am gleichen Tag oder ein paar Tage vorher auf Spotify raus.
Ja.
Ich sage immer Spotify, aber digital, ne? Digital, das ist natürlich auf den ganzen anderen Plattformen auch. Und zum 10.6. zur Release-Party gibt es dann noch so ein paar andere Sachen. Sage ich jetzt nicht alles, weil wir wissen nicht genau, was alles kommt, aber dann gibt es auch so ein Bundle-Paket mit der Platte und es gibt auch noch von der Platte dann Graffiti-mäßig vom Eiser gestaltete Extra-Cover in der Kleinauflage und so Shits und dazu gibt es noch in der Platte, die Platte ist verschweißt und wahllos reingelegt in jeder, ich weiß nicht, fünften oder siebten Platte ist noch eine 7-Inch.
Aha.
Auch noch dazu. Mit zwei Songs von der Export, von Billy Squad Export Tape. Weil die gibt es ja auch nicht auf Vinyl.
Also auf jeden Fall so ein definitiv ein Liebhaber.
Ding. Gibt auf jeden Fall so Liebhaber so. Das kommt
macht bei eine Box?
Okocha, das kommt bei Okocha Records raus. Erstmal Big Up Basti. Ja.
Wie heißt der?
Okocha Records?
Geil.
Ja. Ja, ist der Blick so, was kennst du nicht oder was? What the fuck?
Nee, aber Okocha ist doch der
Fußballer.
Ja, genau.
So genau. Also das ist, und das,
deswegen hast du so geguckt,
das passt ja auch, weißt du, so, dann kommen wir nach all den Jahren dann auch im Label raus, das auch wieder so Lokalkolorit hat mit Okocha Records und so, weißt du, und der Basti ist halt auch so ein Vinylfreak wie ich und so. Der hat so viel Liebe reingesteckt in das ganze Projekt, wirklich, das ist so krass, ey. Was der da alles gemacht hat mit Cover hier und wirklich, was er da reingesteckt hat, nochmal danke, Basti, das ist Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist dann auch so, wie du sagst, so Liebe dann zu sehen, wenn man sieht, von den Leuten kommt Liebe. Und das ist nicht nur irgend so ein Produkt, sondern es ist ein Projekt, und wo auch das Herz dabei hängt. Und es ist einfach schön zu sehen.
Aber da habe ich jetzt auch nochmal gesehen, das Video von der Schlachtplatte, wo die alle die Cover selber gemacht haben. Also auch nochmal richtig geile Aktion eigentlich. Also nochmal ganz kurz auch für die Hörerinnen und Hörer. Ihr hattet eine 1000er-Auflage, war das?
Genau, von der Vinyl hatten wir eine 1000er-Auflage. Wir haben auch CDs, ne? Und haben Vinyl gemacht. Und die waren halt der Schriftzug Nordmassiv, der auf der CD halt einfach so drauf ist. Den haben wir aufs Plattencover nicht drauf gemacht, und sondern Schablon gemacht mit dem Schriftzug und dann halt alle 1000 Cover per Hand besprüht.
Richtig geil dazu.
Ja. Und die waren auch nummeriert, hinten stehen auch Nummern drauf und so. Wir haben auch irgendwie bis zu 950 irgendwie Fotos gemacht von immer der Nummer und dem Cover. Ja. Und aber das war eine Arbeit. Also Kunst, wir wollten so ein Kunstprojekt machen dann irgendwann mal und so. Und wir, hat leider alles noch nicht geklappt, aber vielleicht, wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, vielleicht machen wir das nochmal.
Naja, man muss ja nicht immer dieselben Sachen machen. Aber das ist schon, habe ich mir vorhin angeguckt auf YouTube. Das war eine geile Aktion auf jeden Fall.
Das können wir doch hier in die Shownotes packen, das Video, oder? Dass man mal sehen kann, was da so passiert ist.
Klar.
Das ist ja deine Aufgabe, Tobi. Du bist
das
ja
war eine super Zeit. Das war noch eine Zeit, das war Lola Montez, kennt ihr ja wahrscheinlich, ne, den Club. Und das war in der allerersten Location vom Lola Montez. War Lola Montez im Keller und das war im Erdgeschoss. Diese Räumlichkeiten, wo wir da die Plattencover sprühen. Und der Zorin, der das Plattencover gemacht hat, der hat das Lola Montez mit Mirek zusammen gemacht. Und der hatte oben in diesem Gebäude sein Atelier und so.
Okay.
Also, aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Da müssen wir nochmal einen anderen Podcast machen.
Aber man kann trotzdem anhand der kleinen Geschichte jetzt hier sehen, was da eigentlich dahinter steckt und was daraus gewachsen ist. Ich meine, du sagst hier Atelier und so weiter. Und ich verbitte das jetzt einfach mal, es sind ein paar Jungs, die sind sprühen gegangen haben jetzt Ateliers oder so. Und die anderen haben mal kurz hier gefreestylt und dann haben dann Studio und keine Ahnung. Also ne, es ist so dieser Wachstum oder die Weiterentwicklung, das ist halt auch ganz geil zu sehen, finde ich.
Nee, also ich sag mal, ohne jetzt die Namen der Leute zu nennen, ich meine, wir haben Professor in der Crew, ne, Schuhdesigner, wir haben alles Mögliche, ernsthaft, das ist schon sehr...
Ja, siehst du, das ist die Entwicklung.
Versatile, was da in der Crew ist, ja. Ist aus fast allen was geworden, ja. Scheiße. Aus mir aber auch gerade so, ja, das hat gerade so geklappt, ja.
Ach ja, was bist du denn jetzt?
Was, ich?
Ja.
Was ich jetzt bin.
Ohne drüber sprechen, kurz.
Ich bin Lehrer.
Geil. Ernsthaft, ich find's super.
Ja.
Aber
das finde ich auch super. Es ist klasse. Ich wollte es vorhin jetzt nicht erzählen, weil, also nicht, dass ich nicht erzählen wollte, aber das hätte dann so ein, wieder wäre so eine Schleife gewesen.
Ja.
Weil, als du vorhin gemeint hast, mit jungen Leuten und so, auch mit der Musik, als ich das erwähnt habe, ich sehe das ja, wenn meine Schülerinnen und Schüler, was die gar nicht kennen. So, was für die voll off ist, so, die kennen das gar nicht, was für uns so zentraler Bestandteil unserer Sozialisation kulturell, aber auch musikalisch speziell ist, die kennen das gar nicht, Mann. Also ich meine, wir, als wir aufgewachsen sind, haben wir mal ein paar Bandnamen gehört, auch aus dem Rock und so, wir wussten, dass es das gibt. Fleetwood Mac haben wir nicht gehört, aber wussten, was es gibt, sag ich jetzt mal, um so ein Beispiel rauszunehmen, ja, so. Die kennen aber die ganzen Sachen nicht, ja? Die kennen gar nichts, was vor ihrem 13. Lebensjahr war. Das ist total krass. Also es ist auch keine Kritik oder so, ja? Es ist einfach nur ganz anders. Und deswegen ist mein Job so geil, weil ich mit jungen Leuten zusammenarbeite. Deswegen wollte ich vorhin da... Aber das wäre eine riesengroße Story gewesen, weil dann die Frage wäre, warum mit jungen Leuten und so.
Ja.
Ich liebe das, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Deutsch und Englisch.
Deutsch und Englisch?
Ja.
Baust du das so ein bisschen ein, was du so gemacht hast? Oder deine Verbindung zur Musik und zur Hip-Hop-Kultur und zu dem? Klar, Deutsch passt natürlich mit der Sprache, ne?
Nein. Also, ich meine, ob ich jetzt dann so, wir machen Rap-Kontexte und schreiben am Ende des Schuljahres dann Rap-Texte, das wollen immer andere Kolleginnen und Kollegen mit mir zusammen machen. Ich finde das immer so peinlich.
Ja, verstehe ich auch.
Weil jetzt ganz ehrlich, so eine Woche Rap-Workshop mit irgendwelchen Kids zu machen, ist nicht mein Ding. Ja?
Nee.
Also ganz ehrlich, ich baue das schon ein, und wenn wir Gedichte und so machen, dann nehme ich da auch Rhythmik und so drauf. Und wie soll ich sagen, ich benutze es eher so als Icebreaker, um mit meinen Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen oder so.
Aber das meine ich ja so ein bisschen. Also ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass du denen erzählst, hi, ich war auch mal Rapper oder so.
Das kommt aber dann immer irgendwann raus.
Klar, ja, ja, aber...
Und dann recherchieren die, ja, und dann kommen die an und ich bin schon in die Klasse gekommen und dann ist auch in der Spotify auf und es läuft irgend so ein Lied oder so, ja, ja, weil die es rausgefunden haben. Ich erzähle das denen nicht, ja, nee, weil das ist halt irgendwie so. Ja, aber es macht die natürlich auch ein bisschen interessanter, ne, weil die recherchieren dann und gucken. Aber es ist mir auch schon passiert, ich bin dann morgens in die Schule gekommen und dann sitzen die Schülerinnen so irgendwie mit ihren Handys mit ein paar Jahren irgendwie und gucken was an. Und so, ja, Herr Kratz, wir gucken gerade ihre Videos auf YouTube an. Und ich so,
Scheiße. Hoffentlich nicht das, wo ich...
Ja, ja, genau. Also, von daher, es gibt ja nicht so viele schlimme Sachen von mir, aber ja, genau. Das ist dann immer so ein bisschen zwiespältig. Ich stehe jetzt auch voll dazu, das ist auch alles cool. Ne?
Ich, nee, aber ich fand's gerade geil.
Die Texte dann, und da muss ich ja natürlich auch Stellung nehmen zu meinen Texten, klar, die ich vor 20, 30 Jahren getextet habe.
Nee, aber ich find's geil, dass du es gerade gesagt hast, so am Ende, weil du sagst, Icebreaker ist ja auch so, das ist ja so, ich finde, das ist so ein bisschen das Phänomen, wenn ich jetzt zurück in meine Schulzeit denke, so hat man halt oft das Gefühl gehabt, so okay, es gab coole Lehrer und nicht coole Lehrer, so ein bisschen. Oder Lehrer, die man vielleicht eher respektiert hat und weniger. Mhm. Warum auch immer. Das ist ja für jeden dann selbst die Sichtweise von der Person. Aber ich glaube manchmal, wenn man so ein bisschen... Wir hatten jetzt auch einen Sozialarbeiter hier, der aber selber von der Straße kommt. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Mensch den Kids ein ganz anderes Gefühl vermitteln kann oder ein ganz anderes... ganz anderen Standpunkt erklären kann, als jetzt mal hart gesagt jemand, der einfach irgendwie von der Uni kommt, Sozialarbeit gelernt hat, aber noch nie was mit, ich sag es mal so blöd, mit dem Straßenleben und so zu tun hatte, der kann ihm bestimmt Sachen erklären oder kann den Dingen beibringen, die halt so sind, wie sie sind, aber kann denen halt keine Storys erzählen. Und wenn du jetzt sagst, dass es das so ein Icebreaker ist, manchmal zwischen dir und den Schülerinnen und Schülern, dass man dann sagt, so, ey, so, der Lehrer ist ja eigentlich ganz gut.
Also ich glaube, ohne mich jetzt rauszustellen, weil ich kann ja alles von mir behaupten, aber ich genau, das ist ziemlich stark bei mir so.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall.
Ja, finde ich halt geil.
Also,
das meine ich mit dir, ob
du ich erzähl's dann auch. Also die Sache ist, ich bin an einer beruflichen Schule, ja, aber nicht Berufsschulklassen, so, die jetzt duale Ausbildung machen, sondern... BVJ, also Leute zum Beispiel, die ihren Hauptschulabschluss nicht geschafft haben oder sowas machen. Oder BF, das zweijährige mittlere Reife oder Fachabitur und so. Also solche Sachen, ja, also halt dann berufsbezogen. Aber da ich ja Deutsch- und Englischlehrer bin, habe ich da im Fachunterricht nichts zu tun. Okay, was ich damit sagen will, dann habe ich natürlich viele Leute auch. Ja, das ist genau so ein Klientel, wie auch viele meiner Freunde waren. Ich bin ja halt ein Mittelstandskid, ja, total, ja, to the fullest, ja.
Ja.
Komm aus dem Speckgürtel und so, aber hab halt, wie du sagst, genau diese Verbindung, glaube ich, zur Straße oder ich, ja, hab das mitbekommen. Ich bin nicht da aufgewachsen, aber ich bin da mehr als einmal nur durchgelaufen oder so und hab da abgehangen und so und weißt, was das geht. Und ich glaube, da habe ich schon, wie du sagst, einen anderen Bezug zu vielen Biografien meiner Schülerinnen und Schüler, die ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die total mit dem Herzen dabei sind, einfach nicht haben, weil die halt, die kommen aus irgendeiner Kleinstadt, ja, Mittelstand, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was die Kids in der Großstadt erleben.
Du hast ein ganz
null,
ganz
das haben sie halt, null. Die meinen alles gut, aber die haben keine Ahnung. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt alt, ich weiß auch nicht genau, was die Kids von heute erleben. Ja? Da will ich mir auch nichts einbilden,
oder?
Aber ich weiß, das, ich kenne das Setting, ich weiß ungefähr genau, was passiert.
Meinst du, ist das ein anderes Verständnis, das du einfach für sie hast?
Ja, glaube ich schon.
Ja, ne?
Und dann, auch wenn ich dann ja sehr hochgestochen akademisch reden kann, ich... rede dann, versuche auch mit denen dann in gewissen Situationen auch dann so zu reden, dass ich besseren Zugang zu denen habe.
Mhm.
Obwohl ich einfach irgendwie das Hochsprachliche nicht lassen kann, auch beim Rappen.
Ja. Wenn es emotional wird dann, ne?
Ja, nee, emotional dann nicht die Hochsprache, dann komme ich ja mit dem Dialekt an.
Achso, immer so meine ich ja. Genau, wenn es emotional wird, kannst du ja auch immer mit dem Dialekt
gehen. Und dann auf jeden Fall, ich liebe meinen Job. Und deswegen, ich habe mir auch extra sowas ausgesucht, ne? Also ich habe dann später eine Tochter krank, ich an der Uni gearbeitet, promoviert, habe aber gemerkt, ich habe keinen Bock auf Forschung, ich will Lehre machen, an der Uni auch unterrichtet und so.
Mhm.
Dann habe ich als Lehrer gearbeitet und habe dann berufsbegleitend auch Lehramt studiert und so nochmal, ja, weil ich ja Festanstellung und so. Und das hätte ich alles geklappt, ist ja auch egal. Und der Job macht mir einfach riesig Spaß. Aber er macht mir keinen Spaß, ich bin halt extra nicht an Gymnasium gegangen, ganz ehrlich, so muss nicht sein. Das macht mir echt wirklich mehr Spaß mit den Schülerinnen und Schülern, mit der Klientel in Anführungsstrichen zu arbeiten, mit der ich jetzt arbeite. Das macht mir einfach, ich habe jeden Tag Bock, in die Schule zu fahren.
Das ist einfach geil. Wie gesagt, das
ist einfach super.
Vielleicht auch ein ganz anderer Zugang und du merkst auch, dass du was anderes bewirken kannst.
Als exakt, das ist toll, das ist toll an meinem Job, ja, dass ich was bewirken kann. Das ist nicht nur irgendwie, ich mache was, was mir vielleicht Spaß macht, sondern ich habe schon den Eindruck, ich bewirke aber positive Dinge in der Welt, im Energiegefüge der menschlichen Gesellschaft irgendwie. So aus in der Richtung.
Ja, und vor allem mit den Leuten, mit denen halt du täglich zu tun hast dann, ne?
Ich habe natürlich auch immer irgendwelche Schülerinnen und Schüler, vor allem aber Schüler, die da auch dann rappen. Und dann geht es immer, jetzt vor zwei Tagen hat mir eine, Herr Kratz, ich muss mal raus in der Pause, wann denn, wann, ja, komm. Und dann hat er mir so einen Text gezeigt, den er geschrieben hat und so, das ist total süß, das ist voll cool. Das ist echt klasse.
Geil. Meinst du, die kaufen dann hier die Platte am 10.06.?
Die wissen doch noch nicht mal, was eine CD ist.
Stimmt.
Da wissen die, also das meinte ich auch nicht böse, dieses andere nur Spotify, da geht gar nichts, Musik kaufen, das ist, was ich vorhin meinte. Ja. Das ist auch ein ganz anderer Zugang, es ist heute einfach ein ganz anderer Zugang.
Ja.
Und wir mussten früher recherchieren und es gar Herrschaftswissen oder Coolness-Wissen, wenn du das und das kanntest und hast es anderen Leuten nicht erzählt, gibt es doch alles gar nicht mehr. Bam, machst Internet an und du hast alles. Mhm. Du kannst dich in drei Tagen in Fang, ich meine, was ich vorhin meinte, ja, wie viele Jahre habe ich gebraucht, bis ich gerafft habe, dieses Label, dieser Produzent, dieses Jahr, diese Pressung, das mit Platten kaufen, also Vinyl. Und heute nimmst du dir zwei Wochen Zeit, guckst dir alle möglichen YouTube-Videos an, kannst rum erzählen, als hättest du 40 Jahre lang Platten gesammelt. Weil es gibt alle Tutorials und alles, alle Infos, alles Wissen gibt's. Ist halt so, ist einfach anders. Halt.
Ja, voll. Gut, wollen wir Häuschen machen oder wollen wir
abschließen? Ich weiß nicht genau. Wie sieht es aus bei euch?
Ich hätte jetzt gesagt, wenn du Lust hast und noch einen Moment Zeit hast, machen wir ein ganz kurzes Päuschen, dann kommen wir noch zur Sigis Bar Jukebox und
Jukebox? Ach, kann ich mir auch Musik wünschen?
Ja, genau. Das ist
alles geil. Ich habe ja schon nur ein bisschen im Hinterkopf vorhin gedacht, hat nicht irgendjemand sich auch zwischendrin mal Musik gewünscht, bei was ich gehört habe? Und dann komme ich und dann gibt's das nicht. Ich habe schon gedacht, was ist hier los?
Das kommt immer so kommt gegen Ende.
Dann nehme ich mir jetzt mal was zu trinken, genau. Und dann machen wir nach der Pause was.
So.
Ja.
Zweite Getränkerunde ist da.
Oh ja, das war gut.
Ja, wie angekündigt, können wir jetzt eigentlich zur Jukebox in Sigis Bar kommen. Und zwar gibt es eine Jukebox, die natürlich in der Bar.
Okay.
Die aber in Form einer Spotify-Liste natürlich auch online für die Hörerinnen und Hörer zur Verfügung gestellt wird.
Okay.
Die ist mittlerweile, keine Ahnung, wie lang? Mehrere Stunden.
Ja.
Weil,
sehr
bunt gemischt. Also es ist verrückt, was da so drauf ist. Ich würde dem einen oder anderen ans Herz legen, wenn er eine coole Hausparty macht, sie doch einfach mal laufen zu lassen. Das wird auf jeden Fall eine lustige Nummer. Und du darfst natürlich, oder jeder Gast oder Gästin darf sich Songs aussuchen, die wir dann natürlich in diese Jukebox reinballern. So.
Ja.
Du kannst jetzt ganz spontan starten. Falls mir oder Tobi vorher was einfällt, hast du auch noch ganz kurze Bedenkzeit.
Ja, also ich kann euch ein Lied sagen, was auf jeden Fall
drauf muss. Ja.
Ultramagnetic MCs, Give the Drummer Some.
Okay.
Dieses Lied, dazu muss ich auch gleich eine Geschichte erzählen, weil...
Du musst es jetzt erzählen.
Das erzähle ich jetzt, genau. Okay. Ich wollte die Geschichte auch jetzt erzählen, ja. Also so ist es nicht, ja. Also das wollte ich jetzt auch genau machen. Also, dazu muss man wissen, dieses Lied wurde produziert, also normalerweise hat ja Set G von Ultramagnetic MCs das meiste produziert, ja. Und dieses Lied ist aber von Paul C. produziert. Sagt euch nichts?
Nein.
Okay, das ist der Mensch, der die SB 1200 in Hip-Hop eingeführt hat. Emo SB 1200, das ist die Hip-Hop Drum Machine.
Also wir müssen es immer so ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne?
Ja, also es ist ein Sampler. Ja. Hatte nur 10 Sekunden Samplezeit. Es gibt noch SB 12, die hatte nur 4 Sekunden. Egal. Ist ja völlig egal. Also das ist... 90s Boom-Bap-Sound ist SB 1200.
Ja.
MPC 60 auch, ne? Okay, das auch, aber SB 1200, Pete Rock, SB 1200. Ja? Easy Mo B, SB 1200. Die ganzen Hits, alles was Easy Mo B für die Biggie-Platte produziert hat, alles SB 1200. Alles was Pete Rock gemacht hat, die ersten Platten, alles SB 1200. Heute noch. Okay, dass die alle diese Maschine benutzen, liegt an Paul C. War so ein weißer Dude, der eigentlich Audio-Engineer war und der zum Beispiel auch fast alles von der zweiten und von der dritten Eric B. and Rakim produziert hat. Steht da nicht drauf. Da steht nämlich drauf, produced by Eric B. and Rakim. Aber jeder weiß, dass eigentlich original Paul C. die meisten Sachen produziert hat. Und Large Professor, der nämlich das Tee-Kind von Paul C. war. Von dem hat Large Professor die SP 1200 gelernt und hat es dann gespreadet an all die anderen Leute, die dann später die SP 1200 zu dem Hip-Hop für der Hip-Hop-Maschine für 90s Boom-Bap gemacht haben. Okay, deswegen ist diese Platte Give the Drummer Some von Ultramagnetic MCs der Hammer. Übrigens auch eine der Platten, die ich 88 gehört habe, dieses Lied. Und ich habe gedacht, was ist das? Ich hatte keine Ahnung von dem ganzen Produzentenzeug. Hatte dieses Lied auf einem Sampler, Enter the Rap Zone, hieß der oder so. Keine Ahnung. Alles war irgendwie so komisch, ja, so mit Drum Machine Beats waren noch coole Sachen dabei. Und dann kommt dieses Lied, Leute, und es ist heute... Der hat die SP 1200 benutzt, die Samples gecuttet, geschnitten, die Beats ineinander geschnitten. Es war 88 oder so. Hört es heute und ihr denkt euch, okay, das haben die Leute dann 93 erst wieder hingekriegt. Wirklich krasses Lied. Aus dem Gründen, die ich erzählt habe, aber das Lied ist auch der absolute Überburner. Ich meine, Ultramagnetic MCs ist eh die Übergruppe, wenn es um Hip-Hop geht. Und dieses Lied ist eines der allerbesten Lieder, das die je gemacht haben. Und es hat noch diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ja, okay. Das muss drauf.
Ja, klar, gerne.
Dann muss... EPMD Strictly Business.
Ja.
Ja, auf jeden Fall von der ersten LP Strictly Business. Das ist das, was ich vorhin meinte, EPMD. Ich habe die Platte als zweites. Das war 88. Ich bin nach Frankfurt gefahren, in die Innenstadt, wollte Platten kaufen. Irgendwie habe nichts gefunden, bin dann zurückgefahren, habe ich in Homburg gewohnt. Was war ich da? 14, 15. Und wir hatten einen Plattenladen. Und da bin ich rein, kurz bevor der zu uns, S-Bahn, ja, nach Hause gelaufen, an dem Plattenladen vorbei, weil ich in der Innenstadt gewohnt habe. Bin in den Plattenladen rein, finde diese Maxi, EPMD, Strictly Business. Ich so, hör kurz rein. Ich so, das ist ja interessant, okay. Geh nach Hause und war lost. EPMD, Strictly Business, muss auch drauf auf die Liste. So, alle guten Dinge sind drei.
Mhm, gerne.
Keine Ahnung.
Du hast noch, warte, ich wollte sagen, also ohne jetzt den Rest der Songs, die auf dieser Playlist bis jetzt sind und was die Leute dazu gesagt haben, die bis jetzt bei uns waren. Ich habe selten so eine detaillierte Geschichte zu einem Song, der auf der Playlist ist, gehört. Plus die Geschichtserklärung dazu.
Historischer Hintergrund.
Den historischen Hintergrund. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er Lehrer ist.
Ja, yeah, aber er ist nicht nur Lehrer, er ist ja irgendwie Hip-Hop-Wissenschaftler. Ja?
Das auch, genau.
Es gibt zu jedem Lied, das ich mag, eine Geschichte, glaube ich.
Ja, ja, kenne ich aber. Das
ist ziemlich krass. Und dann nehmen wir noch James Brown, Don't Tell It.
Da haben wir noch drei.
Das ist ein Hammer. Hört euch den Beat an.
Ja,
James Brown, Don't Tell It. Ist zwar eine der, das geilste Lied, das James Brown je aufgenommen hat, das er selbst nicht geschrieben hat. Da hat er nämlich nicht mehr, das war Ende der, Anfang der 80er oder sogar Ende der 70er, da hat er selbst nicht mehr geschrieben und produziert. Seine Hochphase war ja so von 68 bis 74, wo er echt der Zeug rausgebracht hat dazu. Boah,
ich glaube auch, dass die...
Aber auf jeden Fall dieses Lied, zu geil, zu geil.
Hauen wir auch rein. Ich glaube auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer immer heimlich diese Playlist anhören, auch mal den ein oder anderen Song der Gäste anspielen. Aber, und das habe ich von bekannten Influencerinnen und Influencern gelernt, dass man immer dazu sagen muss, Leute, bitte folgt uns auf der Sigis Bar Jukebox Playlist bei Spotify. Nicht nur einfach heimlich hören, sondern folgt dieser Playlist auch und hört die Songs an und folgt uns natürlich auch auf allen anderen Kanälen. Habe ich gelernt, Tobi. Tut mir leid, dass du mich jetzt so komisch anguckst. Und habe auch gelernt, das, was ganz wichtig ist, man soll auch auf den einschlägigen Portalen, auf denen man uns hören kann, gerne mal eine Kritik schreiben. Beziehungsweise, ja, habe ich gelernt. Ich war in so einer Schulung, an der Abendschule, so einer Influencer-Schulung. Habe ich da genommen.
Boah. Feedback einholen, ja, immer genau, ganz wichtig.
Genau, ja. Ja, ganz wichtig.
Abonniert den Kanal.
Genau, abonniert. Das eigentlich, ja, wir haben es doch
von Anfang an
klar gemacht. Also
macht es doch jetzt.
Macht es
nicht mehr sagen.
Abonniert den verdammten Kanal. Weil das hat glaube ich, kaum jemand mitbekommen. Ich habe es mitbekommen. Als wir über die Schüler gesprochen haben,
ja.
Und du gesagt hast so, dass die, wenn die teilweise vor ihrem 13. Lebensjahr oder was davor passiert ist, musikalisch gar nicht kennen.
Ja.
Da hast du Fleetwood Mac gesagt.
Ja.
Ich würde gerne einen Song von Fleetwood Mac auf die Playlist packen. Mir fällt jetzt nur der Name nicht ganz ein. den werde ich gleich rausfinden. Tell Me Lies. Ist Fleetwood Mac, ne?
Ja, aber die haben deutlich bessere Lieder.
Ich weiß, aber guck, da ist er wieder.
Entschuldigung. Das ist okay, das ist das poppigste, bekannteste Lied von
denen. Ja, so bin ich halt. Ich bin halt
Tell me. Ich meine, ja, das halt ist so ein Pop-Typ. Also Stevie Nicks und der Gitarrist, weißt du, wie der heißt, das waren schon zwei richtig krasse Songwriter. Und ihr wisst, dass das war die Koks-Band hoch 10, ne? Das ihr wisst, das ist die Koks-Band, die absolute Koks-Band, ja, das musst ihr so auch mal vorstellen, die waren so coked up, der Mick Fleetwood, das ist der Drummer von denen, ne, deswegen Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, so, deswegen heißt die Band so. So, der hat natürlich die Lieder nicht mitgeschrieben. Aber woher kommt
Mac? Fleetwood ist ja der eine Nachname, hast du gerade gesagt, oder?
Ja, und er heißt Mick Fleetwood und daraus haben die Fleetwood Mac genannt.
Ach so.
Gemacht. Oh, yeah. Okay, die haben mit seinem Namen gespielt.
Okay.
Ich bin nicht so in die Gruppe, ja, aber ich meine, es ist wichtig, ich bin in Musikgeschichte, egal welches Genre, ist mir voll wichtig, ne? Also ich bin da so ein Musiknerd, nicht nur Hip-Hop, so. Sehr Musik gut. Ist alles. Ja? Ich kann nicht auch über, wir können jetzt auch über Suicidal Tendencies oder New York Hardcore Punk von Mitte der 90er reden, ne? Das können wir auch gleich
das machen. Das machen wir in einer anderen
Folge. Aber wir haben jetzt nicht mehr Normmassiv wegen Hip-Hop hier. Genau. Nein. Also, diese Band, nur ganz kurz, weil ich es jetzt angerissen habe und die Leute dürfen ja nicht doof hier jetzt weggehen, wenn sie nachher ausschalten oder gleich, ja. Der hat als Drummer, was halt vielen Drummern passiert, die in Bands sind, ne, der hat die Lieder nicht mitgeschrieben, also kriegt er keine Royalties, ja, sondern nur für die verkauften Platten Geld und für die Tourneen, weil er dann halt als Band, ne, wird dann gefünft, waren fünf damals, glaube ich. So,
Gage.
Halt, ja, genau. Ja, ja, aber nur die Songwriter, egal ob Text oder Musik, kriegen halt für das was GEMA-Geld heißt, ne, dieses Shit. Das ist nur die Leute, die Texte und Lieder geschrieben haben. Der Rest kriegt nichts, ja, von diesen Tantiemen, von den Royalties.
Ja.
So, der hat nicht mitgeschrieben, aber fleißig hier geguckt und so, ne, und er ist dann bankrupt gewesen, ne, weil er die ganze Zeit, der hatte eigentlich das Geld nicht. Die anderen, Stevie Nicks, die das gesungen hat, und der eine Gitarrist, der auch vor Stevie Nicks schon in der Band war, die haben die ganzen Lieder geschrieben, die haben halt dauernd Kohle gekriegt, weil jedes Mal, wenn auch die auch gecovert wurden oder das Lied irgendwo gespielt waren, haben die Geld verdient und der Rest der Band nicht. Also das ist auch so von wegen Musikbusiness und so, da gibt es ja so viele, die Leute kommen da rein in das Business und denken, das alles ist cool und die einen gehen da raus und sind Millionäre und die anderen gehen aus der gleichen Band raus und sind bankrott. So kann es passieren. Okay, aber das ist wieder ein bisschen Musikgeschichte jetzt hier. Warum willst du Fleetwood Mac erwähnen, wenn du mich vom Nordmassiv einlädst? Was hat das, erzähl mir bitte jetzt.
Du hast vorhin den Namen genannt.
Ach so, okay. Nee, dann schicke ich dir aber lieber, ich habe das Lied nicht. Es gibt ein Lied von Fleetwood Mac, wo ein geiler Breakbeat zum Loopen drauf ist, der auch schon ein paar Mal im Hip-Hop gesampelt wurde.
Okay.
Ich habe das nicht im Kopf. Das schicke ich dir. Können wir das dran machen? Wäre das okay?
Gerne.
Schickst mir, wir hauen es rein. Dann haben wir den Hip-Hop-Bezug und Fleetwood Mac und dann geht das irgendwie. Mir fällt das Lied nicht ein gerade, aber es gibt da ein Lied von denen, das hat so einen geilen Breakbeat. Es gibt übrigens fast auf jeder Platte aus den 70ern einen guten Breakbeat, egal welche Musikrichtung das ist. Das ist doch da, aber.
Nein, mir kam der Name nur gerade reingeflattert. Also, ganz ehrlich, also Tobi und ich setzen manchmal auch einfach Songs auf diese Jukebox-Playlist, die wir vielleicht auf dem Weg hierher gehört haben. Ne? Also
nein, aber jetzt mal ernsthaft, das ist musikalisch eine krasse Band. So, muss man mal sagen. Ne? Das ist so, wie ich Musik beurteile. Ich kann Musik, die gefällt mir, die kann total simpel sein, das ist geil. Oder ich höre mir Musik an, oder ich höre sie mir nicht an, aber ich kann sie wertschätzen und sage, das ist so krasse Musicianship. Entweder wie es performt ist, wie es geschrieben ist, wie es abgemischt ist, wie es arrangiert ist, gibt der, oder am besten alles vier zusammen, ja.
Mhm.
Das ist so, da kann ich auch Sachen abfeiern und ich würde sie nie freiwillig mir anhören, aber ich kann sie anhören und sagen, das ist ein so extrem krasses Stück Musik und Fleetwood Mac ist so eine von denen, davon gibt es so viele in den 70ern Bands, die hatten das, die haben krasse Lieder geschrieben, die konnten ihre Instrumente gut performen und so, ja. Obwohl es überhaupt nicht meine Musikrichtung ist, kann ich als Musikliebhaber das anhören und sagen, ey, das ist ein Masterpiece.
Ja.
Und das ist wirklich eine Band, die ist wirklich musikalisch halt ziemlich gut, auch wenn stilistisch das echt überhaupt nicht mein Ding ist. So, Timeout. Jetzt höre ich mal auf, vom Fleetwood Mac zu reden. Lass uns lieber weiter über
Wu-Tang reden. Also, falls jemand noch Musik-Nachhilfe braucht, gerne beim Kratz melden.
Ja. Nein, scheiße.
Genau.
Nein. Ja, ich habe schon den richtigen Job mir ausgesucht, auf jeden Fall. Das habe ich dann schon gemerkt. Ne?
Folgt ihm auf Instagram und bombardiert ihn mit Fragen zur Musikgeschichte.
Nein, ich stehe ja dazu. Das ist einfach.
Kommt alles gut, das war nur Spaß. Aber wir können natürlich hier nicht rausgehen, ohne irgendwie Nordmassiv auf die Playlist zu
setzen. Das stimmt, das ist dein Job heute, Tobi.
Ja. Also was bei mir vorhin richtig geknallt hat, habe ich nochmal durchgehört, war Kinder der Stadt. Fand ich.
Ja, ich glaube, da machst du nichts falsch. Das ist auch so ein bisschen die Hymne.
Ja, ja, das ist so ein Ding gewesen, wo man, wo ich dann auch nochmal so diesen kurzen, ja, okay, war schon krass eigentlich.
Ja, das Moment Lied hatte. War auch wirklich ja, krass. Also als der Catch den Beat angeschleppt hat, so, also den Loop, habe ich gesagt, okay, geil. Und dann haben wir das so zusammen, also habe ich mit Meister Hartes so arrangiert und gebaut und so dazu gemacht. Das war schon geil, das war schon klar, okay, das geht nach vorne, das ist gut, ja.
Ja, auf jeden
Fall. Gefällt mir auch mein Verse, weil ich das auch so mit dem Call and Response gemacht habe. Ne? So, ich liebe das und das ist das Geile an dem Lied. Ja? Das funktioniert ja live so gut. Gib mir ein K, gib mir ein R. Das ist geil. Oh, das, wo vom Performen, ja, auf der Bühne sein, vorhin gesprochen haben. Das ist so ein Lied, das macht so unfassbar Spaß, weil man hat diese Interaktion mit dem Publikum. Ja? Das ist geil. Ja. Ja, da hätte ich nichts dagegen, wenn du das machst. Du machst auch nichts falsch. Das ist so.
Danke.
Ich glaube, bei uns bei Spotify ist das auch das erste oder zweite Lied. Das wechselt immer irgendwie so von meistgespielten
Liedern auf Spotify. Ja, ich glaube, Willkommen in Frankfurt ist, glaube ich.
Willkommen in Frankfurt und das Lied, das genau, wechselt sich irgendwie immer ab. Also.
Packen wir den Klassiker auch noch drauf.
Willkommen in Frankfurt, meinst du?
Ja, ja. Würde ich mal sagen, so als Einstieg. Und dann würde ich euch einfach ans Herz legen, fangt mal an zu scrollen und hört einfach mal rein in ein Stück Frankfurter Musikgeschichte, Hip-Hop-Geschichte.
Ja, wir müssen eigentlich scrollen. Ich habe da ja auch eine Playlist gemacht, die heißt Nordmassiversum. Da ist alles vom Nordmassiv Binding Squad und vom Casa drauf, auf der Artist-Page.
Mhm, okay. Ja?
Und alles, was von uns rauskommt, wird da immer dann geedit. So.
Perfekt.
Da muss man gar nicht scrollen oder selbst zusammensuchen.
Nee, ich habe nur vorhin nochmal so durchgescrollt, altmäßig und so weiter. Und da ist man ja schon einen Moment am Scrollen. Deshalb, ich würde die zwei jetzt so draufpacken, um zu sagen, als Einstieg hört mal wieder rein in die Nummern und freut euch auf das neue Release. Am
10.06.
10.06.
Plus Party.
Stöffsche Keller, Klappergast 3 im Steinernen Haus. Das ist eine geile Adresse für eine Release-Party in Frankfurt, oder? Also hallo. Also,
vor allem mit dem ganzen Bezug, den wir vorhin
erklärt haben. Das ist doch super, ne? Jetzt müssen wir nur noch, haben wir noch den Pokal.
Wie viel gehen dann? Das ist bald so.
Das ist ein anderes Thema, dann können wir gleich nochmal
einen Podcast machen.
Wir haben schon einen dritten Podcast, den wir jetzt nochmal machen. Ich kann sagen, wahrscheinlich.
Special-Folge. Genau, stimmt ja. Wir kommen ja, genau, doch, wenn ihr diese Folge hört, ist es gar nicht mehr weit zum 10.06.
Ja.
Auch nicht mehr weit zum Finale.
Ja, das ist auf jeden Fall noch dazwischen.
Was mich interessiert, wie viele Leute gehen da rein in die Location, in der ihr feiern werdet, die Release-Party?
Gar nicht so viel. Ich glaube, in den Keller unten 100 und dann in die Kneipe auch nochmal 100 oder so.
Ist es Vorverkauf?
Keine Ahnung. Naja, das haben wir jetzt gerade vor 3 Tagen angefangen zu organisieren. Ja. Also, wir wissen...
Alles gut,
keine Ahnung. Oder? Wir wissen es eigentlich auch noch gar nicht. Wir müssen mal gucken. Also, dazu muss ich sagen, es ist halt echt eine Release-Party. Das heißt, Musik. Wir haben es einfach nicht hingekriegt, irgendwie jetzt zu üben und Shits. Und vor allem von der neuen Platte werden wir kaum was performen können, weil es gibt teilweise die Beats gar nicht und so. Ja, also, wie ich gerade erzählt habe.
Gut, aber ihr werdet alle da sein.
Wir sind da, wir werden auch auf jeden Fall, da ist eine Bühne, das Mic, wir werden auch was machen, das ist klar. Ja. Aber das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, als wir, wann waren das, 19... dann im Nachtleben unsere Show hatten als Headliner mit Vorgruppen und so, ne, wo wir dann über eine Stunde gespielt haben, alleine wir und so. Also es ist kein Konzert, es ist eine Release-Party. Eine
Party, genau,
ja. Wir werden auch mal ein bisschen was performen, was natürlich nicht anders geht. Ja.
Ja.
Aber es ist halt schon eine Party eigentlich erstmal.
Ja. Also schreibt Kratz auf Instagram für Plätze auf der Gästeliste.
Es gibt diesmal alle Zahlen. Es kostet eh nur 5 Euro. Also von daher. Das ist
super.
Das ist nur so pro forma halt, ja, so, damit man so ein bisschen den DJs auch mal Geld in die Hand drücken kann. Ne?
Ja, klar.
Weil wir wollen, ich meine, ich lege ein bisschen auf und der Meister H. legt auch ein bisschen auf. Aber wir wollen ja auf unserer Release-Party irgendwie nicht die ganze Zeit auflegen.
Ja, klar.
Aber Party machen. Genau. Party!
Ja, das ist wichtig. Sehr wichtig.
Sehr, es ist äußerst wichtig, auf einer Party Party zu machen. Ich meine, deswegen heißt Party. Also ich meine,
okay, von jetzt endlich wieder.
Was meinst du?
Ja, jetzt kann man auch mal langsam wieder so ein bisschen feiern.
Ja, das ist sowieso auch, ach ja, geil. Jetzt ist, wir haben ja jetzt schon den Sommer, obwohl noch Frühling ist und man, das ist schon geil, ne?
Ja.
Ich glaube, das geht allen so, die auch gerade zuhören. Das ist schon, man
hebt auf. Der Biergarten in Sigis Bar ist eröffnet, wir sitzen jetzt immer draußen hier, deswegen hört man immer hier die Vögel zwitschern.
Exakt. Ja, das hier war offene Fenster und so, sehr schön. Ja. Das, genau so muss es sein.
Magst du noch was Abschließendes sagen?
Dass wir uns dann im Herbst wiedersehen, wenn wir ein neues Produkt haben und 30 Jahre Nordmassiv feiern. Ey, das sage ich.
Gerne. Das ist mir sehr
Nein, ich meine das Publikum.
Wir ja, hören ja, klar. Uns.
Nee, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Gerne.
Und danke fürs Zuhören an die Leute draußen. Und denkt dran, 10.06. Nordmassiv, Rohstoff, Release Party. Und ihr hört dieses Jahr noch ein bisschen von uns, denn es ist 30 Jahre Nordmassiv und da kommt noch was. Sind auch gerade, ich habe heute mit dem Booker gesprochen. Das Geile war, wir haben jetzt seit einem Jahr einen Booker. Ich meine, wir haben früher Musik gemacht und hatten keine Booking-Agentur. Jetzt sind wir so alte Männer, die ab und zu machen, haben eine Booking-Agentur. Es ist halt egal. Es passiert was, genau. Ja. Naja, und dann mal gucken. Also, wir haben schon Bock, jetzt ein bisschen aufzutreten, auch im Sommer und so. Ja.
Ist auch geil irgendwie. Also, vor allem, wie du gesagt hast, so, wenn man jetzt doch mal so mit so einem. Man kann, glaube ich, auch mit so einem bisschen anderen Gefühl an die Sache rangehen, vielleicht. Weil du vorhin gesagt hast, du hast ja, wie gesagt, auch eine Pause gehabt und dann gab es vielleicht auch mal eine Phase, wo du gar keinen Bock drauf hattest und so. Und jetzt hast du ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass das so alles irgendwie in, ich sag jetzt einfach mal, geregelteren Bahnen ist und dann hat man auch einen anderen Kopf, glaube ich, dafür. So ein bisschen mit vielleicht auch mehr Spaß. Ja, mehr Spaß vielleicht falsch, aber einfach ja mit
man kann es vielleicht anders genießen.
Ja, mit frischem, ich weiß, was du meinst.
Mit frischem ich Gefühl jetzt, ranzugehen, so, ne?
Gut, dass ich jetzt es nicht versuchen musste, in Worte zu packen.
Ja, ist ja, auch nicht leicht.
Weil es wird mir, genau ja, deswegen. Ja,
das ist
ja. Es ist irgendwie jetzt ein anderer, ja. anderer Zugang, andere ja. Herangehensweise, es ist ein anderer Vibe, auf jeden Fall.
Ja, Vibe
ist und
ja, doch, ist so.
Ja, es ist halt diese Anglizismen, aber die passen egal, halt. Wir haben das Jahr 2022, die gehören halt. Also.
Nee,
wir, sind,
super.
Wir sind mit den Wörtern aufgewachsen. Ich meine, ja, ich bin ja Englischlehrer, aber eigentlich mag ich das gar nicht, wenn die Leute ihre Sätze zu viel mit englischen Dingen nee, durchsetzen. Aber es gibt so ein paar Sachen wie Vibe. Man könnte Schwingung sagen, das drückt aber nicht genau in unserem, gerade im Hip-Hop-Kontext und so urbanen Kontext, nicht unbedingt das aus, was wir... Ja. Wir sagen Vibe und dann ist ganz klar, was damit gemeint ist.
Ja,
ja und dann finde ich auch, sind englische oder überhaupt Fremdwörter, Sprache ist dazu da, dass man sich präzise ausdrückt. Und ist doch egal, wo das Wort herkommt. Ja, Hauptsache ich... Schlimm ist nur, wenn man irgendwie ein deutsches Wort ersetzt durch ein englisches Wort, damit man cooler klingt und das deutsche Wort hat genau die gleiche Bedeutung wie das englische oder so. Ja. Also wie es im Wirtschafts-, im Talk leider sehr häufig ist, ne? Wo es einfach nur so benutzt wird, um irgendwie total toll zu klingen.
Ja, ich wollte unbedingt immer, wer ist das hier? Man kann ja Facility Management studieren.
Ja, das meine ich genau. Das wäre das klassische Beispiel dafür. Das klingt super, super, super toll. Ja,
das Hausmeister ist so
ein Hausmeister. Aber im Grunde, genau, ist es irgendwie Gebäudemanagement und meistens
Hausmeister. Wobei ich ganz ehrlich glaube, dass da mittlerweile auch mehr dazu gehört.
Natürlich.
Aber das ist ja, wir wissen alle, was gemeint ist.
Ich wollte jetzt auch die Facility
Management. Hey, ich weiß auch gar nicht, wie du da hinkommst, weil wir wollten jetzt einfach nur, dass du eigentlich dir viel Spaß wünschen bei den Auftritten, die jetzt noch kommen werden, weil du das
danke.
Genießen kannst und einen ganz anderen Zugang dazu hast und einen ganz anderen Vibe hast.
Das wollte ich sagen. Ich
hoffentlich nicht mehr dich.
Ich wollte das Wort
so Vibe aufregst nicht... vorm Auftritt.
Genau.
Genau. Hoffentlich dazugehört. Ne? Haben wir auch gelernt.
Hoffentlich musst du nicht kotzen wieder.
Losgeht. Nee, das glaube ich
jetzt so nicht. Sagen.
Das ist aber auch, das ist auch so eine ganz andere, das ist ja sowieso eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Das ist, da sind ja ganz viele Leute, die ich kenne und da laufe ich dann durch die Gegend und so und dann, kann ich, geh mal ins Mike, so, wollt ihr nicht mehr rappen? So, ja, okay, alles klar. Ja. Aber so, okay, habt ihr Bock drauf? Ja, okay, warte mal, ich leg mal ein Beat auf Meister H. Und so, also, das ist halt irgendwie schon ein bisschen was anderes, ne? Wenn man die eigene Veranstaltung macht und da sind dann irgendwie mindestens 50% der Leute, die man halt persönlich auch richtig kennt. Das ist halt schon was anderes. Obwohl, wer weiß jetzt, keine Ahnung, die Werbung und die Reichweite von eurem Podcast wird es jetzt der Hammer. Ja?
Wer weiß, wie der auftaucht.
Open Air in der Klappergas am
10.6. Ja, nee, das ist ja aber auch das Coole, dass es erstens auch da ist, können die Leute einfach vorbeikommen und wieder gehen und so. Ne? Das ist auch in der Innenstadt und das ist jetzt gutes Wetter und so. Das ist halt immer was anderes, als wenn man irgendwie im November im Nachtleben irgendwas macht, ne? Wo man irgendwie nicht draußen hängen kann, so wenn es drin oder draußen, ja, so. Genau. Und das ist, finde ich, das mag ich so, wenn die Leute auch mal, oh komm, wir gehen mal hier, holen uns erstmal ein Shawarma und dann kommen wir in einer halben Stunde wieder und so. Das war schon geil.
Ja, voll, finde ich auch.
Das ist schon dazu. Also, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock.
Geil.
Sehr gut.
Tobi.
Ja.
Du freust dich schon auf die letzten Worte, ne? Merke ich gerade.
Ja, ich bin heute ein bisschen zwiegespalten.
Du bist zwiegespalten?
Ja, vielleicht wären es zwei Themen.
Okay.
So, weil erstmal das eine ist, glaube ich, das, wofür auch Nordmassiv steht. So, erstmal möchte ich mich bedanken, dass du da warst, weil ich fand es krass interessant, so, weil es für mich nicht alles so präsent war und das jetzt aus deiner Sicht erzählt zu bekommen, wie das alles zustande gekommen ist und was dahinter steckt und was da für ein Lebensgefühl auch dahinter steckt, das war mir gar nicht so präsent.
Auch. Wurde ja auch noch nie gefragt. Deswegen danke, dass ich das mal so einfach hier präsentieren und darlegen konnte.
Ja, es war halt allgegenwärtig so, aber ich muss sagen, ich war da nie so tief drin. Deshalb vielen Dank für deine Geschichten. Und deshalb einmal zu Nordmassiv ist das Ding, diese örtliche Verbundenheit. Auch dieses Leben, wo man herkommt, das Feiern, was man ist und seine Wurzeln feiern. Und auch wenn es in Frankfurt ganz viele verschiedene Wurzeln gibt, die aber dann wieder auch vereint werden und das Ganze dadurch das Spektrum größer wird. Ja? Also man hat viele verschiedene Einflüsse, aber man hat den eigenen Einfluss aus der Stadt, der auch eine gewisse Geschichte hat und so weiter. Und dass das nicht verloren geht, das finde ich ziemlich geil. Also die Sprache und sowieso unser Dialekt, den wir selber gar nicht wahrnehmen. Aber dass man das feiert und dass man das so mitnimmt, ich finde das wichtig und ich finde das auch ziemlich, ziemlich geil. Und das, deshalb so vielleicht von der einen Seite so zu sagen, guck mal, wo ihr herkommt und genießt es ein bisschen, feiert es ein bisschen auch, wo ihr herkommt. Und ich glaube jetzt nochmal, ohne das Thema groß aufzumachen, auch jetzt mit dem Finaleinzug von der Eintracht, es schwappt auch nochmal so dieses Lokalkolorit oder dass man die Stadt nochmal anders feiert.
Es ist ganz ehrlich, Entschuldigung, dass ich der Unterbrecher gerade sage, es sind, finde ich, alle gerade so stolz, auch vor allem, wie die Fans abziehen und wie die ganze Welt, quasi nicht nur die Fußballwelt, gerade auf den Knien ist vor der Frankfurter Fankultur, ja, und sagt, ey, was zieht denn ihr da ab? Was seid denn ihr für Menschen in dieser Stadt? Was zieht ihr seit Jahren eigentlich? Seit Monaten kriegen sie die Leute mit, aber seit Jahren, was ist das für eine Stadt, wo diese Leute so drauf sind? Ja, das ist schon...
Man
das
muss
macht
ja sagen,
schon stolz.
Ja, oder? Und wie du schon sagst, das ist ja jetzt kein Phänomen, was jetzt gerade stattfindet.
Genau.
Das ist die ganze Zeit schon dann und jetzt sieht es die Welt mal. Und jetzt kriegt sie mal die Anerkennung, die sie verdient hat. So,
das ist schön, das ist einfach so schön zu sehen.
Und jeder, glaube ich, hat dadurch nochmal so ein bisschen mehr dieses, kann das feiern, kann die Stadt feiern, kann die Leute feiern, kann dieses Gemeinsame feiern. Ja. Und ich glaube, das vereint auch sehr viele wieder dementsprechend und dieses... Frankfurt-Style, Frankfurt-Gefühl, was wir schon ab und zu mal angesprochen haben, wird da nochmal viel deutlicher, aber ihr, also Nordmassiv, hat auch einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, zu der Sprache und zu dieser Kultur, und ich glaube, das ist auf der einen Seite wichtig, also feiert Frankfurt, feiert, wo ihr herkommt, eure Wurzeln und alles in Frankfurt vereint, das ist die eine Seite, aber dann hast du vorhin schon fast schon mal so eine letzte Worte von mir vorausgegriffen, die mir komplett hängen geblieben sind, und das ist einfach so kurz, aber so prägnant gesagt worden, dass du gesagt hast, hier lebt heute, gestern ist gestern, und ich möchte so ein bisschen länger sagen, aber es ist so, es ist immer schön, wie wenn du deine alten Tapes hörst und nochmal eine Reise in die Vergangenheit machst. Das gehört auf jeden Fall dazu und es ist wichtig, weil auch eben nochmal vielleicht um den Bogen zu schlagen, die Wurzeln, wo man herkommt, feiert das. Aber es ist wichtig, in dem Augenblick zu leben, jetzt zu leben, heute und hier zu leben. Was morgen ist, weiß keiner. So, aber man muss vielleicht sich viel deutlicher machen, dass, und das ist auch so ein Punkt, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, diese Gedanken machen Angst. Die Gedanken lassen einen schlecht werden oder kotzen oder, oder Angst haben oder was auch immer. Aber wenn man drin ist und das macht, was man liebt oder was man, wenn man lebt, dann fühlt man sich wohl. Deshalb vielleicht auch einfach mal so ein bisschen bewusster den Tag zu leben, bewusster das Jetzt und Hier zu machen und zu leben und sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt ist, und nicht Angst vor morgen zu haben, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu leben. Die Kraft und alles aus der Vergangenheit ziehen ist ja alles cool und die schönen Momente. Und daraus lernt man ja auch, wenn es schlechte Momente sind, aber das Wichtigste ist hier und heute, und das muss man sich, glaube ich, viele und ich vorneweg, wie immer, aber nochmal viel deutlicher machen, es ist wichtig, dass man den Tag lebt, das Jetzt und Hier, dass wir jetzt hier zusammensitzen, war ein geiler Abend mit einem sympathischen Gast, ich habe das sehr genossen und ich finde, das kommt viel zu wenig, weil diese Angst vor morgen und dieses Hängen an der Vergangenheit, das macht es heute kaputt. Viele Leute, mich vorne ran, ne? Deshalb klammert es mal aus und versucht bewusster im Jetzt und Hier zu leben.
Ja, jetzt nehme ich den 8 Fuffi und mache nochmal ein ganz dickes Ausrufezeichen dahinter.
Hast du schön gesagt, Tobi.
Gutes TV, die Sigi-Nummer, gell? Hier, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend da, zu dritt am Stammtisch. Ich habe mich schon auch mal mit dem Kratz da unterhalten. Ist echt ein netter Kerl, du würdest man gar nicht meinen, wenn man den da auf der Bühne sieht. Da denkst du voll, dass hier so Rabauke-Truppe und so, mit denen er da unterwegs ist. Aber es ist echt der eloquente Kerl hier. Da haben wir noch mal Bierchen getrunken. Er wollte irgendwie so ein Binding oder so, das habe ich dann auch gemacht. Haben noch mal ein bisschen gequatscht und so. Und er hat gesagt, wenn er noch mal auftritt, soll ich schon mal vorbeikommen und so. Gell, das werde ich auf jeden Fall machen. Also, dann würde ich sagen, euch einen schönen Abend und bis demnächst, gell? Der Sigi.